zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Erfolgsfaktor Marke. Heute ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir, im Studio will ich nicht sagen, aber bei mir in der Agentur. Und zwar ist es der liebe Fabian Fitzner, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ist ja mehr Wohnzimmer als Studio hier.
Ich will es dir so gemütlich wie möglich machen, du sollst dich ja auch wohlfühlen. Und ja, ich bin total froh, dass du hier bist und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Geschichte. Denn ich sag mal so, für euch alle da draußen, Fabian Fitzner ist einer der bekanntesten Network-Marketer weltweit. Er ist Autor, Speaker, Trainer, Coach. Ich glaube, es gibt nichts, was du nicht bist in dieser Szenerie. Und du hast auch schon entsprechende Bühnen geteilt mit Eric Worre, Damien Fire,
Tony Robbins,
Branson.
Eine ganze Menge. Ich hatte die Ehre, schon ein paar große Persönlichkeiten mal live kennenzulernen.
Ja. Ja, und heute bist du hier. Das ist mindestens genauso wichtig.
Noch eine große Persönlichkeit, die ich treffen darf.
Ja, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ich will eigentlich, dass du dich mal so ein bisschen vorstellst und mal ein bisschen erzählst, wie du eigentlich dahin gekommen bist. Weil ich sag mal, man ist ja nicht von heute auf morgen einer der erfolgreichsten Network-Marketer weltweit, sondern das ist mit Sicherheit ja ein nicht so ganz einfacher Weg. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was.
Vielleicht fange ich mal damit an, dass wir uns ja kennengelernt haben an einem Punkt, wo ich eben noch nicht da war, wo ich heute bin.
Stimmt.
Ist ja auch schon fast 10 Jahre her, glaube ich.
Das ist über 10 Jahre her, glaube ich sogar schon.
Da haben wir uns mal auf einem Unternehmertreffen haben wir uns mal kennengelernt. Stimmt. Aber ich gehe noch mal ein paar Jahre davor im Prinzip. Und zwar, ich komme eigentlich aus Köln, ja, behütet aufgewachsen, Mittelklasse, also nicht schlecht. Mein Vater war im Management bei Ford. Mhm. Also wir hatten schon 1 bis 2 Mal im Jahr Urlaub, ne, ein Reihenhaus. Ja, also mir ging es eigentlich ganz gut, für die Köln kennen. Ich bin in Köln-Korweiler zur Schule gegangen. Wir hatten 2 Deutsche in der Klasse, der Lehrer und ich. Ja, also sehr, sehr multikulturell aufgewachsen. Und mein Traum war aber eigentlich immer der Traum, irgendwann mal was Eigenes zu machen. Und ich glaube, dieses Verlangen, das irgendwann mal unabhängig zu sein, haben viele, wenn sie klein sind oder noch jung sind. Und wenn du in die Schule kommst und zum ersten Mal zum ersten Mal hörst, hey, du musst gute Noten haben. Warum? Um später einen guten Job zu bekommen. Mhm. Du wirst also quasi herangezogen und herantrainiert nach einem System, was natürlich sehr, sehr alt ist, aber in erster Linie mal, um für einen großen Konzern zu arbeiten. Und dann verlieren viele ihre Träume auf dem Weg, weil natürlich das Umfeld erstmal sagt, das ist der richtige Weg, das ist das, was du tun musst. Und es gibt noch so einen kleinen Prozentsatz von Menschen, wie du, wie ich, wie wahrscheinlich viele der Zuhörer, die auch Unternehmer sind, die gesagt haben, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Ich möchte diesen Traum verfolgen, frei zu sein und kreativ zu sein. Und so war es bei mir halt auch. Gibt auch eine lustige Situation, als ich damals in der Schule war und meine Lehrerin, Frau Müller, ich glaube, jeder hat mal einen Lehrer gehabt mit dem Namen Müller, ja, gesagt hat, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Ja, oder was willst du werden, wenn du groß bist? Und du kannst mit 14, 15, kannst ja nicht wissen, was willst du die nächsten 60 Jahre machen in deinem Leben? Ja. Und für mich war halt so die Überlegung, wie finde ich das am besten raus? Bin nach Hause gegangen, habe meinen Vater gefragt, wie gesagt, Ingenieur bei Ford gewesen, jahrelang. Mhm. Was würdest du sagen, was ist der richtige Weg? Da sagt der, kannst du nicht sagen, du bist ja alt genug, ja, find mal raus. Und wir hatten einen Bekannten oder einer seiner sehr guten Freunde, der hat auch bei uns gewohnt, wie gesagt, Reihenhaus, ja, so gegenüber gewohnt, hatte ein Eckhaus. Und der Garten war ein bisschen größer, die haben einen Mercedes gehabt, standen Ford. Ford war halt Pflicht, weil mein Vater war ja bei Ford. Und die hatten wesentlich mehr Geld, denen ging es ein bisschen besser. Ich habe halt gefragt, was macht denn der Michael beruflich? Sagte mein Vater, der Michael ist Unternehmer. Mhm. Jetzt, ne, klein Fabi, 14, 15 Jahre alt, nächstes Jahr in die Schule. Frau Müller fragt, was willst du werden, wenn du groß bist? Unternehmer. Habe ich gesagt, Unternehmer. Ja. Frau Müller sagt, geht nicht. Sag, warum nicht? Sagt, Frau Müller ist kein Beruf. Ja. Sag, aber können Sie mir nicht zeigen, wie man Unternehmer wird? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin Lehrer. Ja. Und das war halt so die Ausgangssituation. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, war 4 Jahre beim Militär. War auch eine gute Zeit, habe ich auch festgestellt, dass Autoritäten definitiv nichts für mich sind. Okay. Habe aber dann zum ersten Mal den Weg angehen können in die Selbstständigkeit nach der Bundeswehr. Es gibt den Berufsförderungsdienst, was es heute noch gibt, als Zeitsoldat. Die haben mir dann das Studium bezahlt oder die Ausbildung an der Privatakademie zum Lehrer für Fitness. Und dann bin ich in die Fitnessbranche gegangen. Mhm.
Aber auch hier in Köln? Kurz Thema Bundeswehr. Mhm. Also wie kommt man dazu, dann plötzlich zur Bundeswehr zu gehen? Also
es kommt auf
Unternehmertum
an,
und...
es kommt darauf an, wie weit wir ausholen. Also ich habe eigentlich dann erstmal eine Ausbildung gemacht auf der Georg-Simon-Ohm-Schule für Informationstechnik in Köln-Kalk.
Okay.
Von Chorweiler nach Kalk, für die Kölner unter uns. Mhm. So, habe das 2 Jahre gemacht und habe dann festgestellt, dass das absolut überhaupt nichts für mich ist. Weil Zahlen, Daten, Fakten, ich bin nicht so der strukturierte Typ, ich kann eher mit Menschen. Ich habe es aber eigentlich nur gemacht, um meinen Vater dann zufriedenzustellen, weil die alte Generation hat ja immer gesagt, mach eine Ausbildung, dann hast du was in der Tasche fürs Leben.
Okay.
Und nach 2 Jahren war aber dann auch Sense, habe ich gesagt, geht nicht mehr. Und ich habe zu der Zeit, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, auch auf immer hohem Niveau. Ich habe mal Regionalliga Fußball gespielt, eine Art Turniere, dann Volleyball.
Du hast doch einen schwarzen Gürtel, glaube ich, in Jiu-Jitsu, ne?
Brazilian Jiu-Jitsu, genau, Thai-Boxen, MMA. Mhm. Also ich war immer sehr umtriebig mit vielen Sachen. Und ich habe halt diesen, auf Englisch sagt man Competitiveness, Wettbewerbsgedanken. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch, was jeder Unternehmer hat, sonst wirst du kein Unternehmer. Ja. Ne? Du musst irgendwo diesen Willen haben, auch besser zu sein, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Und habe auch Breakdance damals gemacht.
Okay.
Wir haben bis Battle of the Year, das ist so die inoffizielle Weltmeisterschaft im Breakdance, haben wir damals getanzt, da war ich so Anfang 20. Und da gab es auch in Köln ein Jugendzentrum in Köln-Nippes. Mhm. Das war die OT-Werkstattstraße, hieß das. Und die, da haben wir trainiert. Und die haben mir dann angeboten, haben gesagt, hey, wir haben eine Stelle als Erzieher frei. Und ich gesagt, ja, das heißt ja, ich kann den ganzen Tag trainieren, ja, wenn ich quasi mit der Gruppe bei euch arbeite. Ja. Dann habe ich mich beworben, da war ich noch auf der Georg-Simon-Ohm-Schule, habe dann einen Platz bekommen. Es gab 300 Bewerber, 3 Leute haben die genommen, habe dann einen Platz bekommen, musste dann aber ein 8-monatiges Praktikum machen, erst im Jugendzentrum.
Okay.
Das bin ich angegangen, habe dann mit den Jungs eigentlich jeden Tag trainiert, hatte ein super Leben. Mhm. Und musste dann aber mehr und mehr Erzieheraufgaben übernehmen. Und da gab es mal eine Situation...
Worauf du eigentlich gar nicht so Bock hattest.
Es hat schon Spaß gemacht, weil das waren eher Jugendliche. Es waren also keine Kinder, sondern halt ne, so eine offene Tür. Es gab dann so eine Gruppe, die, ich sag mal, es waren so Halbkriminelle. Die haben dann irgendwann einen dieser Erzieher tätlich angegriffen. Mhm. Für mich wäre dann die Lösung anders gewesen als für ihn. Mhm. Und der hat aber gesagt, linke Wange, rechte Wange, hat gesagt, ihr seid immer noch willkommen.
Okay.
Und das war nicht meine Welt.
Okay.
Ja, hab ich gerade gesagt, das kann ich nicht machen. Ich bin dann schon ein bisschen strukturierter, was das Leadership angeht oder die Führung, die Art der Führung angeht. Und dann habe ich einen Bericht gesehen, damals gab es ja noch wenig Internet, ne? Das war vor 20 Jahren, über die Kampfschwimmer bei der Marine.
Okay.
So, und wenn ich jetzt so nachdenke, ich glaube, es kam so ein bisschen auch daher, Papa stolz machen, weil Vater irgendwann mal gesagt hat, das hier ist die Elite, ja, das sind die Besten der Besten. Und dann habe ich mich bei der Marine beworben und habe die Kampfschwimmerausbildung gemacht. Mhm. Das habe ich dann 7 Monate, 8 Monate gemacht, da habe ich mir das Kreuzband gerissen, dann bin ich Ausbilder geworden, habe mich dann später von Eckernförde wieder nach Köln versetzen lassen und habe dann festgestellt, was tatsächlich so bei der Bundeswehr los ist, wenn du nicht mit Leuten arbeitest, die, vielleicht guter Tipp hier auch an der Stelle, für mich war immer wichtig, ein Leader oder eine Führungskraft ist jemand, der das schon gemacht hat, was du gerne lernen willst und der bereit ist, dir zu zeigen, wie es geht. Das ist ein Mentor. Mhm. Ja? So, und bei der Waffentaucherausbildung, bei den Kampfschwimmern, das waren alles aktive Kampfschwimmer. Und wenn der gesagt hat, abtauchen, 2 Minuten Luft anhalten und Aufgabe XY erfüllen, wusste ich, der hat das auch gemacht.
Okay. Es gibt immer so zwei Arten ja letztendlich ne, von Leadern.
Ja.
Einmal die das selber umsetzen und tun, was sie, oder sagen wir, tagtäglich tun, was sie beibringen. Und die anderen, die ja irgendwo das Talent haben, anderen etwas beizubringen, aber selber es eigentlich gar nicht gemacht haben.
Ja klar, gibt es auch. Ja. Ne, so ein, wie hieß hier der deutsche Nationaltrainer?
Klinsmann.
Nee, der andere mit dem komischen Haaren.
Yogi.
Ja.
Yogi Löw.
Yogi Löw. Genau. War ja nie selber ein guter Fußballer.
Ja, ne? stimmt.
Aber behaupten einige guter Trainer, andere behaupten nicht. Ja. Aber
ne, hat ja. Währenddessen auch Klinsmann ja genau das andere.
Genau,
das Gegenteil. Ne?
Ja, exakt. Das stimmt. Für mich war aber wichtig, gerade bei diesen speziellen Dingen, wenn es halt um im Endeffekt Militär, kann es halt um Leben oder Tod gehen, dass du dann weißt, hey, ich brauche jemanden, der das alles schon durch hat und dem folge ich halt.
Okay.
Bin ich versetzt worden nach. Auch wieder Köln-Deutsch, Siegburger Straße, für die ganzen Kölner unter euch, die können das alles nachvollziehen. Personalamt der Bundeswehr und hatte nur Idioten um mich rum.
Okay.
Ja, ich habe gesagt, das sind Autoritäten, die kann ich nicht akzeptieren als Autorität. Ja. Und das war so der, der Schwung quasi von, ich will eigentlich was Eigenes machen, warum Militär? Es ging auch wieder um Competitiveness, Wettbewerb. Klar. Ich wollte da einfach zu der stärksten oder besten Gruppe gehören, ne, die es in diesem Format gibt. Und dann Trainer geworden, hier in Köln erstmal gearbeitet, im Homes Place, das ist ein Fitnessstudio.
Da war ich auch mal.
Ja.
Im Mediapark.
Ich war das am Heumarkt.
Also mitten in der Innenstadt.
Ja. Habe auch ganz in der Nähe gewohnt. Auch eine super Zeit gewesen, viel, viel gelernt. Und habe dann da irgendwann das Angebot bekommen von einem Bekannten, der hat in Fuerteventura, im Robinson Club gearbeitet. Jandia Playa, wer es kennt, im Süden. So, das war so der Single Club damals.
Okay.
Er hat dort gearbeitet als Fitnesstrainer und suchte jemanden, der ihn quasi ablöst, wenn er unterwegs ist.
Ah, ja.
Und das war so das erste Mal der Schritt quasi in eine Welt, wo ich dann komplett selbst verantwortlich war für Umsatz, für Kundenakquise, für alles drum
und dran. Also nicht mehr klassisch im Angestelltenverhältnis, wie es bei Homesplace letztendlich noch war, sondern so der erste Schritt in die Selbstständigkeit.
Das Problem bei Homesplace war, ist ja die Denke, ne, die Unternehmerdenke. Alle waren happy, haben gesagt, boah, 25 Euro die Stunde. Mhm. War viel Geld damals. Ne,
im Vergleich viel verdient, im Vergleich zu anderen Studios.
Ne? Aber der gleiche Kunde hat bei Homesplace 99 Euro bezahlt. Ich habe halt nur 25% davon bekommen. Ja? Also war halt die Denkweise, wie komme ich auf die andere Seite? Mhm. Ja? Weil ist ja lukrativer.
Klar.
Und da war der einzige Weg, irgendwann was Eigenes zu machen. Also Fuerteventura, das eine Zeit lang gemacht, 1,5 Jahre. Dann irgendwann halt auch wieder gemerkt, es geht nur bis zum gewissen Rahmen, weil du rutschst ja dann aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist ja für die meisten erstmal, man sagt, selbst und ständig, weil du tauschst Produktivität gegen Geld.
Ja, also im Angestelltenverhältnis tauschst du Zeit gegen Geld, im selbstständigen Verhältnis tauschst du einfach mehr Zeit gegen mehr Geld irgendwo. Ne?
Du hast natürlich die Möglichkeit, irgendwo zum ersten Mal zu hebeln, wenn du dann Angestellte hast, aber es gibt halt einen Unterschied zum Unternehmer.
Klar.
Selbstständiger und Unternehmer. Ne? Du arbeitest im Unternehmen als Selbstständiger und am Unternehmen als Unternehmer.
Genau.
Und das war halt der nächste Step dann auch für mich. Hab gut Geld verdient, aber gesagt, so, jetzt Zeit, was komplett Eigenes zu machen, keine Zwischenstufen mehr zu haben oder Firmenkonstrukte, die mitverdienen, weil auch der Robinson hat ja mitverdient.
Klar.
Und dann bin ich nach Teneriffa rüber, alles mit meiner Frau damals, die war schon mit an Bord, jetzt seit 17 Jahren zusammen.
Das heißt, du hast einen Single-Club nicht richtig genießen können. Oder auskosten.
Kommt jetzt ganz drauf an. Also welche Antwort ich jetzt auch immer nenne, kommt drauf an, ob meine Frau jemals diesen Podcast hören wird.
Okay.
Nein, ich bin sehr treuer Mensch und wir haben viel Spaß gehabt auch als Paar in dem Club, sagen wir es so. Ja. Das könnte man jetzt auch wieder verschieden auslegen. Wir haben
gut gelebt eine gute Zeit gehabt.
Im Robinson. Wir hatten eine gute Zeit, genau. Und sind dann nach Teneriffa rüber, habe dann erst mit Hotels kooperiert. Und irgendwann habe ich gesehen, dass ein Fitnessstudio zu vermieten war, komplett ausgestattet. Ich hatte einfach reingelaufen und habe gesagt, ich möchte das gerne mieten. Ja, noch recht blauäugig, weil so richtig mit Buchhaltung und Steuern in Spanien, das kannte ich auch alles noch nicht. Milchmädchenrechnung, ich glaube Miete waren damals irgendwie 3.000 Euro. Ich habe gesagt, gut, brauche ich im Prinzip 6 Kunden für, ja, die irgendwie ein Fünferpaket kaufen, dann kann ich das schon finanzieren. War dann doch ein bisschen aufwendiger, aber wir haben es dann über 8 Jahre am Ende sehr erfolgreich aufgebaut. Dann kam ein zweites Studio dazu, ein Catering-Service für gesundes Essen. War noch ein bisschen zu früh damals, heute gibt es das ja überall. Und haben unsere Trainer selber ausgebildet, also eine Personal Trainer Akademie noch mit dabei gehabt. Das lief sehr, sehr gut, bis dann die Finanzkrise kam, 2009 bis 2012.
Okay.
Ist ja so der grobe Rahmen, fing ja 2008, glaube ich, offiziell an, hat sich noch so ein bisschen länger gezogen. Bei uns war die Spitze eigentlich 2012, 2013.
Okay.
Weil da kamen die Touristen nicht mehr. Vorher hatten wir noch Deutsche.
Nachwehen, die dann sozusagen rübergeschwappt sind, logischerweise.
Genau. Es gab 33% Arbeitslosigkeit offiziell auf der Insel. Es war ja alles Hotellerie. Die Leute haben ihre Memberships nicht mehr bezahlt, um irgendwie die Kunden zu halten. Haben wir nachher auf 20 Euro im Monat gedroppt und wir waren halt kein Discounter.
Okay.
Ne? Discounter, also im Fitnessbereich, berechnest du, so war es früher zumindest, ein klassisches Fitnessstudio pro Quadratmeter ein Kunde.
Okay.
Bei einem Discounter 2 Kunden pro Quadratmeter.
Ah, ja.
Und so kannst du ungefähr skalieren, dass du sagen kannst, wie viel kann ich an Umsatz machen über Mitgliedschaften. Und wir waren nicht so groß. Wir waren 800 Quadratmeter. Das heißt, du hast 800 Kunden.
Ja.
Wenn du jetzt auf 20 Euro Membership droppst, hast 9 Angestellte, wird's haarig.
Kann man sich ausrechnen, dass das nicht passt dann irgendwie. Ne?
Ja. Dann haben wir die halt entlassen müssen. Dann standen wir selber im Laden von morgens um 7 bis abends um 23 Uhr. Heißt aber auch um 6 Uhr da sein, aufmachen, alles vorbereiten, abends noch Buchhaltung zumachen, Müll rausbringen und was dann halt noch dazugehört. Dann sind wir halt vom Unternehmer wieder in die Selbstständigkeit gerutscht. Und das war im Prinzip das erste Mal, der Gedanke, ist das der richtige Weg? Selbstständigkeit ja, Unternehmertum ja, aber ist dieses Konzept, dieses Modell das Richtige? Muss ich das mein Leben lang machen, nur weil ich das mal gelernt habe? Ja, oder kann ich mich auch neu erfinden?
Ja.
Und so kam eigentlich der Umschwung irgendwann in die, ich sag mal, modernere Welt, fast schon digitalere Welt. Ja, weil so ein Business, wo du morgens eine Tür aufschließt und abends zuschließt, ist ja per se lokal.
Sehr analog, klar.
Du kannst ja nur da arbeiten, wo du auch bist. Wie kannst du skalieren? Und dann habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mir Network Marketing, dieses Modell mal anzugucken, aus unternehmerischer Sicht.
Okay. Und die Fitnessstudio dann verkauft oder was hast du damit gemacht?
Ist auch eine interessante Geschichte.
Zugemacht oder sind die, wie war das so?
Ja, ist auch eine interessante Geschichte. Ich habe, ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Und zwar habe ich vor, während ich noch im Studium damals war oder die akademische Ausbildung gemacht habe im Fitnessbereich, brauchte ich natürlich Geld. So meine Bundeswehrzeit lief aus, die haben einen Großteil davon finanziert, aber das Einkommen hat halt nicht gereicht. Meine Eltern haben mich damals noch ein bisschen unterstützt natürlich. Jetzt habe ich überlegt, was kann ich machen? Und ich habe auch wieder Köln, Agrippabad, ja, kennst du auch. Es war damals schon ein recht großer Komplex. Ganz oben gab es eine Sauna, dann gab es unten den Pool, in der mittleren Etage gab es so einen Fitnessclub. Genau. So, und das war meine Idee. Ich frage mal danach, weil ich will ja Fitnesstrainer werden. Die haben bestimmt was im Fitnessclub. So, dann bin ich erst im Fitnessclub gegangen, gesagt, hey, Nebenjob, kann ich hier schon mal ein bisschen arbeiten? Und gesagt, nee, sorry, geht nicht. Ich sage, okay, warum nicht? Du bist halt noch nicht ausgebildet, du brauchst mindestens eine B-Lizenz oder Grundstudium Grundstudium Sport. Dann habe ich in der Sauna gefragt, haben gesagt, nee, da gibt es auch tatsächlich in Deutschland eine Ausbildung, ne, zum Saunameister und so weiter. Sorry, können wir auch
nicht. Kannst nicht einfach hingehen und ein bisschen Handtuch beten, sondern...
Dann habe ich unten gefragt, ob ich vielleicht als Lifeguard arbeiten könnte, geht natürlich auch nicht. Dann hat man mir aber angeboten, es gab einen Catering-Service da drin, ABC Catering hießen die, ist auch ziemlich groß in Köln. Und über einen Bekannten, der wiederum dann über meine Eltern, es war so ein bisschen der kölsche Klüngel, der mir dann einen Job besorgt hat. Ja, und am Ende habe ich dann im Catering gearbeitet und oft in der Frittenbude unten. Ne?
Okay.
Agrippabad unten gab es immer diese Frittenbude, kannst du Currywurst, Pommes holen, habe ich ausgeteilt. Das war mein Nebenjob. Und irgendwann kam mal jemand aus dem Fitnessstudio oben, der hieß Kai. Der Typ hat, also war selber schon ausgebildeter oder beim Grundstudium schon weiter, fast fertig mit dem Sportstudium. Dem habe ich mich angefreundet, hat mir ein bisschen Tipps gegeben für meine Ausbildung. Und der kam irgendwann runter in diese Küche rein und sagte dann so, hey Fabian, wir müssen mal reden. Also ganz mysteriös. Es war ein bisschen seltsam, weil er sonst eigentlich immer reinmarschiert ist, sich ein paar Pommes genommen hat und ein offenes Gespräch. Ich sage, komm rein. Nee, später, nach der Arbeit. Ja? Und dann gesagt, ja, klar, gerne. Um was geht's denn? Dann sagte er, ich habe vielleicht einen Job für dich, wo du Geld verdienen kannst. Ja. So war ich natürlich aufmerksam. Er ist wieder raus, dann kam der damalige Küchenchef, Peter, so ein Australier war das, braun gebrannt, muskulös, kam rein, sagt er und, mit seinem amerikanischen Akzent allerdings, australischen, sagt er und, hat der Kai dir auch schon diese Mist erzählt? Ja, sag, was denn? Ah, don't go there, heute Abend besser goes to the lake.
Okay.
Dann geht's besser abends an See.
Ja.
Sag, okay, warum denn? Hat er abgewinkt, ist er rausgegangen. Ich war natürlich trotzdem neugierig, habe mich da mit ihm hingesetzt.
So, was ist das denn? Ne?
Richtig, haben uns an den Tisch gesetzt und hat er angefangen, Kreise zu malen. Mhm. Ja? So Network Marketing ist ja immer so diese Annahme, klar, Strukturaufbau, was aus dem Strukturvertrieb von früher kennt, von Versicherungen. Es gibt natürlich hunderte von Möglichkeiten, wie man so ein Modell bauen kann, aber die meisten fangen natürlich erstmal mit einem Kreis an. Mhm. Ja? Ein Kreis hier gemalt, ein Kreis da gemalt, hat dann erzählt, pass auf, es ist total simpel. Ja. Es verkauft sich alles von selber. Du findest drei Leute, die drei Leute finden auch drei Leute. Dann seid ihr neun. Dann machen die das auch. Dann hast du 27. Mhm. Und dann hat mir Riesenzahlen aufgemalt. Hat gesagt, wir werden alle reich. Mhm. Ja. Ich habe natürlich realisiert, dass das eine Illusion ist und wahrscheinlich so nicht funktioniert. Aber was ich auch realisiert habe, war die Kraft vom Hebel. Mhm. Weil ich habe tatsächlich Kartoffeln geschält. Es gab Pommes aus der Tüte. Und es gab die Exklusivpommes, die handgemacht waren.
Klar.
So, und wenn ich dann in dieser Küche gestanden habe und Kartoffeln geschält habe, dann habe ich eine gewisse Anzahl an Kartoffeln in der Stunde schaffen können. So, meine Annahme war jetzt einfach, so wie er mir das erklärt hat, mit Hebel und Menschen finden, die auch Produkte verkaufen und daran verdienen. Ist ja nichts anderes, als wenn ich jetzt 5 Leute finde, die ich quasi rekrutiere, die mir in der Küche helfen, Kartoffeln zu produzieren. So, dadurch steigt die Gesamtanzahl an Kartoffeln. Wir können mehr verkaufen, das Unternehmen verdient mehr Geld. Weil ich die aber angelernt habe und eingearbeitet habe und rekrutiert habe, kriege ich einen kleinen Prozentsatz ab. Das hat Sinn für mich ergeben. Ja, ich musste jetzt nicht mehr alleine 100% liefern, sondern wir sind 5 Leute. Wenn jeder 20% liefert, haben wir das gleiche Ergebnis.
Klar.
Ja? Und das war so mein erster Weg eigentlich ins Network Marketing. Habe dann so 300-400 Euro damit verdient. Dann kam aber, das habe ich ja gerade schon erzählt, die ganze Ausbildungsgeschichte, der Traum auswandern und so weiter. Habe das dann auch vergessen. Und jetzt, wo wir in der Finanzkrise waren und ich gesucht habe nach Möglichkeiten, ist das wieder aufgepoppt. Und habe gesagt, vielleicht gucke ich mir das mal aus unternehmerischer Sicht an.
Damals war ich Student. Ja, der Angestellte, von der angestellten Denkweise auch so ein bisschen. Ne? Ja.
Und vor allem auch mal aus der Sichtweise aus der Sicht der meisten Deutschen dann Gutverdieners, dass man sagt, weil wenn du, guck mal, die Wahrheit ist, in Deutschland, wenn du 5-stellig im Monat verdienst, gehörst du zu den Top 1%. Ja. Das vergessen viele Unternehmer oft, weil wir natürlich große Umsätze haben, gutes Einkommen, aber du bist halt die Elite. So, und jetzt mal drauf zu gucken, ich habe jetzt in der Spitze mit den Fitnessstudios vielleicht mal 20, 22, 23.000 mir rausnehmen können im Monat. Ja. Und jetzt guckst du halt auf Network Marketing und die alten Mentoren, die damals riesengroß und weit weg für dich waren, die 4.000 Euro verdient haben, waren jetzt halt nicht mehr so relevant. Also bin ich halt einen Step höher gegangen. Ne? Gesagt, es muss doch Leute geben, oder jeder weiß das ja, es gibt Leute, die unglaublich viel im Vertrieb verdienen. Und dann war halt der Gedanke, okay, ich mache nochmal einen Anlauf, aber diesmal mit der ganzen Expertise, mit dem Standing, was ich habe, über die Jahre aufbauen dürfte und versuche das nochmal. Mhm. Ja. So bin ich dann quasi vom kleinen Jungen, der irgendwann gesagt hat, Selbstständigkeit, über viele, viele Umwege dann eben zum Network Marketing gekommen. Und jetzt zu deiner Frage, warum ich jetzt so weit ausgeholt habe. Wir haben dann erstmal viel probiert, wir haben uns ein Unternehmen ausgesucht, war das gleiche Unternehmen, was ich als Jugendlicher schon kannte.
Ah, okay.
Wusste aber noch nicht, dass das eine Riesenwelt ist. Mm. Ja, das ist ja eine Industrie, die macht aktuell, es gibt Zahlen, das ist die World Federation of Direct Sales Association, wfdsa.org. Mhm. Da findest du alle Zahlen, also alle Direktvertriebsverbände der Welt müssen dahin reporten. Mhm. So, und die fassen alles zusammen. 192 Milliarden Jahresumsatz im Network Marketing alleine. Okay. Ja. Es gibt mittlerweile etwas über 1.000 Menschen, die mindestens 1 Million oder mehr im Jahr verdienen, also an reiner Provision, von allen verschiedenen Unternehmen. Okay. Und die Zahl wächst halt kontinuierlich.
Klar.
Natürlich war die Frage, wo finden wir sowas? Mhm. Ja, und in erster Linie kannte ich nur dieses kleine Unternehmen. Die konnten das nicht liefern, die waren halt einfach zu lokal und habe mir dann später einen Mentor gesucht, der schon international gearbeitet hat, den ich auch über Podcast gefunden habe übrigens, damals noch auf CD gepresst, da gab es noch keinen Podcast.
Gibt's ja gar nicht.
da gab es jemanden, der hat erfolgreiche Unternehmer, Networker, Direktvertriebler, Vertriebler interviewt, hat das auf CD gepresst und hat die für 15 Euro verkauft.
Okay.
Das war, wie wir damals gelernt haben.
Wahnsinn.
Was auch wieder heißt, die Zeit, in der wir heute leben, ist also unglaublich viel Opportunity. Du hast ja Zugriff auf alles.
Ja.
Ja, also was du an Informationen heute abrufst. Wenn ich zu viel rede, sag Bescheid.
Nein, bitte, das ist total spannend. Wir sind ja immer noch bei meiner Frage.
Ich komme auch dazu, ich finde den Loop gleich und mache den
Zug. Perfekt.
Dann habe ich mich halt neu registriert bei diesem neuen Mentor. Ja. Ich gesagt habe, hey, der kann mir das beibringen, der war schon sehr erfolgreich. Und die nächste Konsequenz war logischerweise, wenn wir das machen wollen, dann wollen wir es richtig machen, was ich den meisten Leuten nicht raten würde heute.
Okay. Ja,
aber ich war halt nicht mehr happy mit den Fitnessstudios. Wir haben gesagt, hey, das ist eine Alternative. Ich weiß, dass man nicht sofort viel Geld verdient. Das wird eine Zeit lang dauern. Auch da muss man ja Dinge lernen. Ja, auch im Fitnessbereich habe ich ja viele Jahre weitergelernt, mich weitergebildet, bis ich dann gut war. Und die Konsequenz war, wir verkaufen die Studios. So haben wir auch tatsächlich einen Käufer gefunden. Wir haben 2 Käufer gefunden, den ersten haben wir gefunden, der ist dann lustigerweise einen Tag vor dem Verkauf abgesprungen. Super. Da hatten wir aber schon alles verkauft, was wir in Spanien hatten. Sind eigentlich nur noch mal zurückgeflogen, um den Vertrag zu unterschreiben. Der hat das Geld nicht bekommen, oder hat das Geld nicht gehabt. Hat uns das aber nicht gesagt. Wir hatten es die ganze Zeit im Loop gehalten und dann kamen wir an, hatten im Prinzip nichts mehr. Geschäft lief auch eigentlich nicht mehr gut. Wir waren wirklich darauf angewiesen, dass wir diesen Verkauf jetzt durchbekommen. Ja. Und ich habe dann noch ein bisschen Kleingeld in der Tasche gehabt und der zweite Käufer, der vorher Interesse hatte, die Nummer hatte ich noch im Kopf, weil wir oft gesprochen hatten, haben wir irgendwann abgesagt, habe den angerufen, das war ein Italiener. Und der sagte dann, ja, ich habe schon was reserviert, aber dein Studio ist eigentlich besser. Mhm. Muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt nur noch eins, vorher hatten wir zwei. Das war jetzt so, das eine haben wir einfach zugemacht, das andere hatten wir noch. Und der hat dann gesagt, rief dann zurück abends und sagte, ja, ich würde das nehmen. Das war so, relief, wir haben einen. Haben dann einen speziellen Deal machen müssen, weil war ja Finanzkrise, der hat uns also einen Teil vorab bezahlt. Mhm. Damit konnten wir jetzt erstmal die offenen Rechnungen bezahlen, alles was so an Kosten noch offen war. Konnten ein bisschen was mitnehmen und den Rest hat er in Pagarés bezahlt. Ein Pagaré gibt es nur in Spanien. Pagaré ist eine Zukunftsform, die gibt es in Deutschland nicht. Das ist quasi eine garantierte Zukunft. Also ich werde bezahlen, heißt das übersetzt.
Okay.
Das ist ein bisschen...
Also eine Zahlungsabsichtserklärung oder
was? Ja, es ist wertiger als ein Scheck, aber weniger als Bargeld. Bargeld ist ja sofort, dann kommt der Pagaré und dann kommt der Scheck.
Okay.
Ja? Du kannst im Prinzip, wenn ein Pagaré nicht eingelöst wird, dann kannst du sofort vor Gericht gehen, kannst sagen, hey, der ist wie ein geplatzter Scheck wahrscheinlich bei uns, aber noch ein bisschen wertiger. So, und dann hatten wir in 5000er Schritten, haben wir das Ding halt über 2 Jahre dann geplant. Die habe ich alle bekommen, so einen Stapel von diesen Pagarés, um ihm zu helfen, dass wir auch rausgekommen sind. Und ich gesagt, perfekt, habe ich 5000 Euro Einkommen jeden Monat, dann kann ich ganz bequem Network Marketing aufbauen.
Absolut.
Lebe ich ja okay, gerade in Deutschland. Sind dann zurück nach Deutschland, nach Köln, habe dann nach Wohnungen gesucht und habe den ersten Scheck eingelöst, geplatzt, meine erste Pagaré eingelöst. Ja? Zweiten eingelöst, ich habe noch gesagt, okay, vielleicht ein Fehler. Zweiten eingelöst, auch geplatzt. Dann haben wir seinen Anwalt angerufen, der war nicht mehr erreichbar. Habe ich meinen Anwalt angerufen, der hat versucht, den zu kriegen. Dann hat sich das, ich weiß gar nicht mehr, 3, 4, 5 Monate gezogen und dann war der weg. Dann hat er einfach das Land verlassen. Er hat von all meinen Kunden, die ich aufgebaut habe über die Jahre, Jahresmitgliedschaften dann verlangt.
Ja.
Hat dann ein Kreditkartensystem implementiert, dass die halt alle vorzahlen konnten.
Okay.
Ganze Geld eingesackt, ist abgehauen.
Ja. Studio einfach liegen lassen.
Liegen lassen. Wir kamen auch nicht mehr an die Sachen ran, weil der Verpächter halt gesagt hat, alles, was drin ist im Studio, steht auf meinem Grund.
Ist die Sicherheit.
Damit hole ich mir meine.
Für ihn, ja, klar, logisch. Ja. Klar.
Standen halt ohne alles
da. Die ganzen Geräte und alles dann.
Oh. War damals eine sehr kritische Situation. Heute bin ich extrem dankbar, weil... Ich glaube, ohne dieses tiefe Fallen hätte ich nicht nachher den steilen Aufstieg gehabt. Also ich glaube, oft muss der Schmerz erstmal groß genug sein, dass man sagt, ich gebe Gas. Ja, weil viele sind zu bequem.
Vor allem der Schmerz war dann richtig groß, irgendwo ja auch dann erfolgreich zu sein im Network Marketing. Also, ne?
Ich bin mit meiner Frau, mit 2 Hunden, bei meiner Oma auf dem Dachboden eingezogen, mit 32. Das musst du überlegen, ne? Du baust dir alles auf, hast eine Finca, ne, hast 2 schöne Autos.
2 Fitnessstudios.
2 Fitnessstudios, die Familie schickt die Bilder rum, wie stolz sie sind auf dich. Ne? Und dann kommst du zurück und sagst, hey Oma, kann ich bei dir auf den 25 Quadratmeter, 30 Quadratmeter oben einziehen? Weil ich habe nichts mehr. Ne? Und dann von Nudeln und Tomatensoße leben und diesen Traum zu haben, dass es vielleicht doch funktioniert. Ne? Und das war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, ein bisschen danach, so ein Jahr später. Und wir haben dann mit diesem Unternehmen, wo wir uns dann registriert hatten, mit dem Mentor, haben wir angefangen aufzubauen. Und ich bin aber nie wirklich über, ich würde mal so sagen, 1500 Euro ungefähr gekommen. Mhm. Und ganz, ganz viel Eigenaktivität.
Okay.
Und dieses Märchen war es damals für mich, residuales Einkommen und ein Team und die arbeiten alle. Hat nicht funktioniert. Alles war ich. Ne? Habe ich halt wieder gefühlt wie selbstständig. Hatte verschiedene Gründe. Der Hauptgrund, komme ich gleich zu. Der Hauptgrund war eigentlich Mindset. Also der Hauptgrund war wirklich die Art und Weise, wie ich rangegangen bin an die Sache. Die Fähigkeiten hatte ich, habe es nur aus dem falschen Beweggrund gemacht.
Was man aber sieht, jetzt in ganz kurz, dass ich da einhake, es ist halt alles nicht sicher. Ne? Das ist halt, du kannst halt das beste Leben aufgebaut haben und dann kommt irgendwo eine Krise daher, die du eigentlich nicht einschätzen konntest oder auch nicht vorhersehen konntest und plötzlich ist alles das, was vorher noch als Bestand gegolten hat, ist plötzlich weg. Mhm. Na, diese ganzen Einflüsse von außen, Charles Darwin hat das ja auch mal ganz gut beschrieben mit Survival of the Fittest. Ne? Nur der sich den wandelnden Umweltbedingungen anpassen kann, wird überleben. Und das ist ja genau sowas. Ne? Also letztendlich die Umwelt und das Umfeld hat sich verändert und man muss jetzt reagieren. Mhm. Ne? Man muss halt irgendetwas tun, um sich da anzupassen.
Es gibt einen schönen deutschen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Ja.
Uralt.
Absolut.
Aber passt.
Absolut.
Ja. Und gerade jetzt in der heutigen Welt, dein Thema ist ja Branding.
Ja.
So, und wenn du schaust, wie sich auch die Branding-Möglichkeit und Branche Absolut. Verändert hat in den letzten 3 bis 4 Jahren.
Absolut.
Alleine jetzt gerade mit künstlicher Intelligenz, mhm. ja, was heute möglich ist.
Verändert ja die ja. komplette Branche. Ne?
Oder auch Thema kreativ. Ne? Mhm. Ich habe früher mal gesagt, es gibt 2 Berufe, da braucht man sich nie Sorgen machen, weil das wird keine Intelligenz mhm. der Welt jemals machen können. Das eine ist Emotion, das andere ist Kreativität. Mhm. Man, I was wrong.
Absolut. Ja?
Wenn du heute siehst, was du alles halt mit AI-Tools an Kreativmodulen machen ja. kannst. Unglaublich. Ja, zurück zum Thema. Dann bei Oma auf dem Dachboden gelebt, das aufgebaut, 1500 verdient. Und das reicht in Deutschland nicht. Mhm. Vor allem nicht, wenn du von A nach B fahren willst und Meetings machen möchtest, Klar. Leute treffen willst. Ich hatte einen alten Sparvertrag noch gefunden, den ich irgendwann mit, ich weiß es gar nicht mehr, mit 18 mal mhm. gemacht habe. Da habe ich 20 Euro im Monat eingezahlt mhm. oder vielleicht auch 50. Aber da waren ungefähr 1.000 Euro drauf.
Okay.
Ja.
Aufgelöst dann noch.
Den habe ich aufgelöst und dann konnte ich mir ein Auto kaufen. Das habe ich gekauft für 600 Euro. Da war hinten ein Hello Kitty Aufkleber drauf, so also metallgestanzt. Mhm. Ja. Vorne die komplette Säule von links nach rechts mit Hello Kitty. Wenn du den angemacht hast, hat der blau geleuchtet. Ja. Das war das Hello Kitty Mobil. Damit bin ich rumgefahren. Ja. Und irgendwann habe ich aber für mich erkannt, ich drehe mich irgendwie im Kreis. Ich tue und tue und tue, aber es passiert mhm. nichts. Und dann kommt Zweifel. Ja, dann denkt man irgendwann, genau wie auch mit dem Fitnessstudio, als es nicht mehr lief, ist das der richtige Weg. Ja, jetzt mache ich das schon irgendwie 2 Jahre, 2,5 Jahre, aber ich komme nicht vorwärts.
Ja.
Es reicht zwar zum Überleben, aber nicht zum Leben. So, und dann guckst du halt auf die anderen Leute, die man kennt. Dann lernst du Leute kennen, die 10.000, 20.000, 30, 40 oder 100.000 im Monat oder mehr bekommen mhm. an Provisionen. Du fragst dich halt, vielleicht bist du einfach nicht gut genug.
Es wird ja auch sehr transparent ja vor Augen geführt. Ja. Ne? Das spricht ja in dieser Branche ja auch sehr, sehr offen über Geld, über Income und so weiter.
Ne? Man muss dazu sagen, viel ist auch übertrieben, mhm. leider. Mhm. Also der Mensch, der Vertriebler, neigt zu Übertreibung. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Ding, mhm. das gibt es halt immer. Ja, der Versicherungsvertriebler hatte ja immer die Rolex und das dicke Auto, auch ja. wenn es geleast war. Aber es okay. gehört irgendwie zum Image dazu. Mhm. Im Network-Marketing, offen gesprochen, gibt es auch sehr viele Blender.
Okay.
Das ist halt leider einfach ja. so. Aber es gibt auch sehr viele ehrliche Menschen und transparente Menschen. Und an denen habe ich mich orientiert. Und habe mich aber gefragt, warum schaffen die es, warum schaffe ich es nicht? Mhm. Vielleicht sind die einfach besser. Oder vielleicht bin ich halt nicht gut genug. Und das ist immer so die schlimmste Frage, die man sich selbst stellen kann. Bin ich gut genug? Mhm. Weil dann geht's bergab.
Ganz klar. Ja?
Und für mich blieb dann eigentlich nur für mich selbst zu entscheiden, mache ich das weiter oder suche ich mir einen Job. Habe mich dann erst selbst belogen, habe gesagt, ich mache einfach beides mit vollem Fokus. Mhm. Habe dann lustigerweise genau hier in der Gegend, hat ein alter Freund von mir aus dem Fitnessstudio eine Company, die vertreiben Fitnessgeräte. Und der hatte mich dann kontaktiert und sagte, hey, ich suche einen Vertriebler. Ich weiß, du bist gut da drin, hast du Lust, das zu machen? Mhm. Und ich dachte, ja, dann mache ich halt beides parallel. Aber ich bin dann so richtig ins Angestelltenverhältnis. Ich habe halt erwartet, der sucht mich als Vertriebler. Ich habe Freiheit, ich kann meine Kontakte machen, ich kann rausfahren.
Krieg gleich noch Provisionen und alles, ne?
Richtig. Der Deal war okay. Ist auch wirklich ein Mensch, den ich sehr respektiere. Aber er kommt aus einer anderen Welt. Für ihn war, du sitzt hier am Tisch, du telefonierst. Ich muss sehen, was du tust, weil ich bezahle dich ja.
Ja, ja.
Ja, und wenn du auf Toilette gehst, musst du Bescheid sagen. Wenn du Mittagspause hast, dann zu bestimmten Zeiten. Ja, und so die Krönung war, wir waren ja eigentlich befreundet und meine Mutter hatte einen runden Geburtstag, den ich dann im Januar feiern wollte. Dann hat sie Center Parks gebucht. Mhm. Sie sagt, hey, pass auf, ich würde gerne Urlaub machen oder Urlaub nehmen für die 3 Tage ja. mit der Familie. Ja, das geht nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja, du bist noch in der Probezeit. Dann sage ich, Alter, wir kennen uns seit 10 Jahren. Mhm. Ja, ich mache dir hier dein Vertriebsbusiness. Mhm. Ja, aber im Vertrag steht so. Na, das war halt absolut nicht meine Welt. Und ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Aber auf der anderen Seite habe ich Geld bekommen. Was halt wirklich verrückt war, ja, Olaf, falls du dieses Interview hörst, ich respektiere dich. Ja, aber was halt wirklich verrückt war, du bekommst halt als Angestellter auch Geld, wenn du nicht performst. Mhm. Und das kannte ich nicht. Ich kannte halt nur immer 100% performen und nur wenn ich auch tue, kommt was dabei raus. Mhm. Und da war ich zum ersten Mal seit wahrscheinlich 10 Jahren krank und habe mich total gewundert.
Du hast trotzdem Geld
gekriegt. Ich habe trotzdem Geld bekommen. Ja. Und früher, wenn Husten da war oder auch mal leichtes Fieber, ja mein Gott, dann halt zur Arbeit, ja, ja. weil ne, muss halt dafür sorgen, dass es läuft. Und wahrscheinlich, weil das so faszinierend war, hat mein Unterbewusstsein gesagt, hey, der Weg ist doch leichter. Mhm. Und dann habe ich immer weniger für mein eigenes Business gemacht und noch weniger, noch weniger. Und irgendwann habe ich aufgehört. Dann habe ich nichts mehr gemacht. Mhm. Und das war aber eher so ein schleichender Prozess. Und ich habe, glaube ich, schon 2 Monate lang habe ich nichts mehr gemacht. Bin dann irgendwann nach Hause gekommen, mal wieder genervt von der Arbeit. Ich habe noch, also auf eine Story habe ich noch.
Ja,
das war, warum das so hart ist oft als Angestellter. Und es gibt einen Satz von Tony Robbins, den werde ich im Anschluss nennen, der extrem wichtig ist. Und zwar ist, wir hatten 2 Hunde und der größere der beiden Hunde, der Gizmo, so hieß der, das war ein Pitbull-Stafford-Mix, ein ganz, ganz lieber, der hat ein Lungenödem bekommen. Ja, also der hatte Wasser in der Lunge und der ist in den Armen meiner Frau verstorben.
Okay.
So, und dann rief meine Frau mich an und sagte, Fabi, in Tränen aufgelöst, ich habe den Gizmo auf dem Arm, ich weiß nicht, was ich tun soll, der ist gestorben. Und ich sage dann zu meinem Chef, hey, pass auf, ich muss kurz nach Hause. Und er sagt, nein.
Okay.
Weißt du, und das sind so die Momente, wo du denkst, es gibt Wichtigeres, als jetzt hier zu sitzen und einen Call zu machen.
Mhm.
Ja, das kann ich auch nachholen. Und jetzt der Satz von Tony Robbins, du bekommst immer das, was du tolerierst. Und das ist so ein kraftvoller Satz. Ne? Du bekommst immer das, was du tolerierst. Und das war mit Sicherheit auch einer der Momente, wo ich gesagt habe, das toleriere ich nicht, das will ich nicht.
Mhm. Ne?
Habe mich aber irgendwann, habe das noch eine Zeit lang weitergemacht, habe mich dann irgendwann mal wieder, weil ich schlecht gelaunt war, die Treppe hochgeschleppt, auf den Dachboden hoch, ne, Wendeltreppe.
Ja.
Und dann saß damals ein guter Freund von mir, saß dort, der ist auch Coach und Trainer, ganz gut ausgebildet. Meine Frau war mit dabei und dann war das so ein bisschen wie, kennst du How I Met Your Mother?
Die
Serie noch?
Ja. Klar.
Die ältere Generation kennt das noch.
Mhm.
Die Intervention, ne, wenn die so Interventionen gemacht hat, man stand da mit den Schildern, es haben nur die Schilder gefehlt. Ich kam rein. Die sagten, Fabian, wir müssen mal reden. Ich sage, ja, über was? Ja, über dich. Ich sage, ja, okay, leg los. Nee, ernsthaft. Setz dich mal hin, wir müssen wirklich mal reden. Ja? Und dann haben sie halt zum ersten Mal gefragt, was ist los? Was machst du da eigentlich oder was machst du nicht mehr? Ich sage, ja, um was geht's denn? Was meint ihr? Du hast dein Business liegen lassen. Du machst nur noch das, was du eigentlich hast und worauf du keine Lust hast.
Mhm.
Du veränderst dich als Mensch, du bist schlecht gelaunt. Du sitzt abends auf der Couch, anstatt aktiv zu sein, wie du es früher warst. Und ich habe den dann auch erstmal versucht zu verkaufen. Ich mache das nur temporär und ich gebe dann schon wieder Gas und so weiter. Und dann sagte mein Kumpel Christian, Fabi, wir kennen dich seit Ewigkeiten, wir kennen dich unglaublich gut, deine Frau noch besser als ich logischerweise. Sag einfach mal die Wahrheit. Was ist eigentlich los? Und Männern fällt es ja oft schwer, über Emotionen zu sprechen.
Mhm.
Ja? Heute fällt es mir viel leichter, weil ich glaube, dass es eine Stärke ist, wenn du dich emotional ausdrücken kannst.
Absolut.
Früher war es das Gegenteil. Ja, gerade wenn du vom Militär kommst und Co., ne, bloß keine...
Lernt man genau das Gegenteil wahrscheinlich.
Ja. Ne? Und ich habe zum ersten Mal mich geöffnet und gesagt, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, die anderen sind besser. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und Christian hat dann was gesagt, was maßgeblich dann auch die Entscheidung war, noch einmal Gas zu geben. Er sagte, wenn du jetzt aufgibst, musst du dir bewusst sein, dass all die Menschen, die dir folgen und die dich beobachten, dass die auch nicht mehr dran glauben.
Mhm.
Und es geht nicht darum, ob du den Menschen persönlich vom Modell erzählt hast. Du hast ja Menschen wieder einen Traum gegeben, ne, die nicht wussten, dass es Opportunities gibt, Möglichkeiten gibt. Sei dir bewusst, du hast eine Verantwortung. Es geht nicht mehr nur um dich.
Mhm.
Und das war ein Mindset-Shift. So, und jetzt habe ich zum ersten Mal einen Satz verstanden. Die ganzen großen Trainer auf der Bühne, ob man jetzt Persönlichkeitsentwicklung mag oder nicht, ja, gibt ja auch Leute, die sagen, die halten das für Humbug. Ich persönlich würde sagen, 80% meines Erfolges habe ich dank der Trainer, die auf den Bühnen, in den Büchern und so weiter ihr Wissen weitergeben. Und die haben aber immer gesagt, fast jeder, wenn du genug Menschen hilfst, erfolgreich zu werden oder sich weiterzuentwickeln, wirst du automatisch erfolgreich. Die haben immer gesagt, klar sagt der Affe das, der verdient ja Geld an uns.
Mhm.
Und das war das erste Mal, dass ich den Satz verstanden habe, gesagt, wenn ich einfach meinen Fokus jetzt wirklich einmal ändere und sage, mir geht es darum, dem Team zu helfen und die erfolgreich zu machen.
Mhm.
Das ist einfach nur mal versuchen.
Ja.
Den Fokus von mir weg. Geht nicht mehr um mich. Nicht ich will Geld. Ich helfe denen einfach und ich probiere es mal aus.
Dann passiert das andere automatisch.
Und dann passiert das andere automatisch. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Lass ausprobieren.
Absolut.
Und das war dann der Punkt, wo sich alles geändert hat. Dann wurde die zeitgleich, lustigerweise, die Company, bei der ich gearbeitet hatte, wurde dann übernommen von einer größeren Firma. Das heißt, wir konnten quasi nochmal bei null anfangen.
Okay.
Und das war genau die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt hatten. Habe dann mit der Company über die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, einen sehr guten Run gemacht. Ich kann es ja gar nicht genau in Zahlen sagen, 130, 140 Millionen Umsatz, sowas um den Dreh. Wir durften selber mehrfach 7-stellig verdienen, in Provision über den Zeitraum. Wir haben in der Gesamtorganisation jetzt mit meinem Businesspartner zusammen weil 17 Einkommensmillionäre aufbauen können. Viele Menschen, die fünfstellig verdient haben, monatlich, ja, natürlich viele, die sechsstellig jährlich verdient haben, aber auch unglaublich viele Leute, die einfach nie was gemacht haben. Muss man halt auch ehrlich sagen. Ne? Es gibt,
absolut.
Es liegt halt immer dran, wie viel Energie und Fleiß bist du bereit reinzustecken. Klar. Es ist halt nur ein System.
Es gibt immer mehr, die es nicht schaffen, als die, die es schaffen. Ne?
Richtig.
Ganz klar.
Auf der anderen Seite, an alle Unternehmerkollegen da draußen, stellt euch vor, jeder Mensch wäre selbstständig. Funktioniert die Welt ja nicht mehr. Ja, jeder Pilot braucht sein eigenes Flugzeug, jeder Arzt braucht eine eigene Klinik oder eine Praxis. Es ist ja schon gut, dass es das System gibt. Nur klar. Der große Vorteil in unserer Welt ist, wir können frei entscheiden, was wir machen.
Ja. Ich glaube, das ist nämlich vor allem der Hauptpunkt, dass man frei entscheiden kann und auch frei entscheidet, was man möchte. Und ich würde es auch gar nicht bewerten, zu sagen, dass das eine besser ist als das andere, sondern es kommt letztendlich vor allem auf sich selbst an, was man möchte. Ne? Ich sag mal, es gibt ja ganz klar Menschen, die sagen, sie sind in dieser Angestelltenrolle total glücklich, weil es für die das Schlimmste wäre, diese Verantwortung auf ihren Schultern zu haben, Unternehmer zu sein. Und ich glaube, deswegen ist es völlig in Ordnung, dass es beide Rollen oder auch wenn du den Selbstständigen nochmal als Extra-Rolle nimmst, dass die parallel laufen und so funktioniert unsere Wirtschaft, so funktioniert unser System. Ich glaube, du teilst die Meinung aber mit mir, was nicht okay ist, ist in einer Rolle festzustecken und sich ganze Zeit zu beschweren, dass es doch noch irgendwas anderes gibt und man selber aber da drin gefangen ist und es gibt keinen Ausweg und wie auch immer, weil ich glaube, einen Ausweg gibt es für jeden und jeder ist sein eigen Glückes Schmied oder siehst du das anders?
Es ist leider ein allgemeiner Trend. Mhm. Es gibt diesen Satz und ich glaube, dass ich lebe jetzt seit 2017 in Dubai. Ich sage jetzt bewusst Dubai, damit jeder versteht, was ich meine. Es heißt Dubai. Ja? So spricht man es tatsächlich aus. Sheikh Mohammed, der König, Scheich von Dubai, hat das, glaube ich, im Original mal gesagt. Zumindest steht es in seinem Buch Vision ganz vorne als Zitat drin. Schlechte Zeiten kreieren gute Männer. Gute Männer kreieren gute Zeiten kreieren schlechte, gute Zeiten kreieren schlechte Männer kreieren schlechte Zeiten. Das ist immer ein Kreislauf. Wir sind jetzt gerade, obwohl wir so viel Opportunity haben, in so einer Zeit des, wie man im Englischen sagt, Victimhood. Jeder sieht sich als Opfer. Jeder will immer alles, aber keiner ist bereit dafür, was zu tun.
Ja. Ja.
Und da müssen halt, oder das ist dieser Mindset-Shift, der halt passieren muss, dass man einfach akzeptiert, hey, keine Regierung der Welt ist für dich verantwortlich, kein Arbeitgeber ist für dich verantwortlich. Natürlich ist es super, ein Konstrukt zu haben, was dich unterstützt. Aber wenn du etwas erreichen willst, dann liegt es immer an dir. Und die Freiheit zu haben in unserer westlichen Welt, ist halt ein Privileg, was du halt in vielen anderen Ecken der Welt nicht hast.
Absolut.
Aber es wird verschenkt, ganz oft.
Definitiv.
Robert Kiyosaki, kennst du auch?
Ja, natürlich. Robert Kiyosaki, Poor Dad, Rich Dad. Genau. Einer meiner großen, großen Vorbilder.
Es gibt noch ein anderes gutes Buch von ihm, der Cashflow-Quadrant.
Natürlich.
Ist auch kurz erwähnt in Rich Dad, Poor Dad. Ja. Und das beschreibt eigentlich genau diesen Weg. Deswegen mache ich ja auch die Differenzierung vom Selbstständigen zum Unternehmer.
Ja.
Für die, die es nicht kennen, ganz kurz erklärt. Stell dir vor, wenn du jetzt gerade nur zuhörst, einen Quadranten, also quasi ein Pluszeichen. Ja, oben links malst du ein A rein, das ist der Angestellte. Das haben wir eben schon gesagt, der Angestellte tauscht immer Zeit gegen Geld. Der Angestellte kann sich weiter qualifizieren. Der kann immer besser werden und immer besser werden. Und irgendwann kommst du aber an deine Grenzen, weil manchmal wirst du zu gut, dann sagt man, sorry, du bist überqualifiziert, wir brauchen dich nicht mehr. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit des Selbstständigen. Du darfst aber auch kombinieren, das ist das, was du gerade gesagt hast. Man muss nicht sagen, hey, ich muss entweder Angestellter oder Unternehmer sein. Du kannst auch Angestellter sein, hast ein fixes Einkommen und hast ein Unternehmen nebenbei laufen. Ist auch wunderbar, wenn dir beides Spaß macht. Und der zweite Quadrant jetzt unter dem A ist dann das S. Das S steht dann für selbstständig. Und als selbstständig bist du aber auch immer noch limitiert. Du kannst dich auch wieder spezialisieren. Ärzte, Anwälte.
Die ganzen Experten.
Und es gibt dieses super Beispiel von dem Feuerwehrmann aus den USA. Kennst du das?
Nein.
Ich habe den Namen vergessen, aber das kann jeder mal googeln. Das ist eine echte Story. Und zwar war damals im ersten Desert Storm, also im ersten Middle East Krieg quasi, haben die Locals die Ölfelder angesteckt, damit die Amerikaner sich die nicht holen konnten. Und dann gab es halt einen Ausruf, wer kann denn diese Ölfelder löschen? Da haben sie verschiedene Experten versucht ranzuholen, verschiedene Feuerwehrleute und keiner konnte das lösen. Und es gab einen, der genau darauf spezialisiert war, nur auf diese eine Sache.
Ja.
So, und haben dann gefragt, was nimmst du denn dafür? Und ich weiß nicht mehr, was er genau aufgerufen hat. Gesagt, pro Ölfeld nehme ich 5 Millionen. Mhm. Sagt, du bist ja geisteskrank. Sagt er, sucht euch jemand anderen. Es gab niemanden. Der war halt so hoch spezialisiert, okay, dass der im Prinzip jeden Preis der Welt verlangen konnte, weil es gab keinen anderen Spezialisten. Ja. Ist natürlich Ausnahme, aber irgendwo ist dann auch Ende, weil so oft brennen Ölfelder dann doch nicht. Ja. Der nächste Step, wenn man jetzt auf die rechte Seite dieses Pluszeichen geht, oben rechts wäre dann der Unternehmer. Als Unternehmer arbeitest du eben nicht mehr im Unternehmen oder tauschst Produktivität gegen Geld, sondern am Unternehmen. Da kannst du jetzt unglaublich skalieren, logischerweise. Und der letzte Step unten rechts wäre dann Investment. Du lässt das Geld für dich arbeiten. Mhm. Und die kann man jetzt frei und bunt mischen natürlich. Ja. Was halt wirklich interessant ist, jetzt nochmal um die, was ich eben gesagt hatte, je mehr Menschen du hilfst, ja, hilf anderen Menschen dabei erfolgreich zu werden oder du löst ein Problem, umso besser wirst du auch. Guck dir die reichsten Leute der Welt an, ne, die jetzt im U-Bereich sind, ein Elon Musk zum Beispiel, wie viele Probleme löst er? Mhm. Ja? Oder eben ein Bill Gates oder ein Steve Jobs damals oder auch ein Zuckerberg. Man muss die alle nicht mögen, aber die sind alle Milliardäre, weil sie eben Probleme gelöst haben auf breiter Ebene.
Ne? Ja. Definitiv. So, aktuell Network Marketing Fulltime logischerweise. Mhm. Du gehst da voll drin auf. Hast ja 10 Jahre, glaube ich, ungefähr jetzt bei deiner letzten Company gearbeitet.
Fast 10 Jahre.
Beziehungsweise mit deiner letzten Company gearbeitet, muss man ja sagen. Sehr, sehr erfolgreich. Und ich weiß noch, wenn ich mich zurückerinnern will, wenn ich das überhaupt will. Vor 10 Jahren saßt du bei mir in der Agentur damals. Da war die Agentur noch wesentlich kleiner, als sie heute ist. Ich war gerade, glaube ich, mitten im Aufbau, erste Mitarbeiter eingestellt. Und dann saßt du da und hast mir das Produkt vorgestellt. Das weiß ich noch. Du hast gesagt so, du Thomas, pass auf, das ist jetzt der neueste Shit hier überhaupt und damit werde ich Millionär. Und das Ding ist wirklich gut. Es hat Nutzen, das hat Mehrwerte, du hast das super toll präsentiert. Man muss ja auch sagen, du konntest damals schon sehr gut verkaufen, konntest damals sehr gut präsentieren. Und ich saß dann da, habe dann mir überlegt, habe mir gewisse Dinge hochgerechnet, wie viel Zeit müsstest du jetzt investieren, um das aufzubauen, welche Möglichkeiten hast du. Habe aber da so viele Themen gehabt zur Zeit, dass ich dann gesagt habe, nee, ganz ehrlich, eigentlich nee, das ist mir auch alles viel zu viel. Ich habe jetzt erstmal hier mein Agenturthema. Da sind wir beim Thema Fokus. Ne? Mhm. Also für mich damals mit Sicherheit die richtige Entscheidung, sich zu fokussieren und nicht parallel verschiedenste Dinge zu machen. Und habe die Agentur sehr erfolgreich aufgebaut gehabt über die 10 Jahre, die wir uns jetzt letztendlich kennen. Habe natürlich aber jetzt schon so nach 10 Jahren, dich ja immer auch verfolgt in den Medien, immer mit dem Gedanken gespielt, so, hättest du vielleicht doch mal damals ein bisschen mehr dich damit beschäftigt und dann hättest du vielleicht jetzt auch nochmal so ein Parallel-Business, das irgendwo, sag ich mal, sehr viel Passivität natürlich auch mit sich bringt. Ne? Und ich glaube, wenn man über das Thema Passivität reden, dann ist das auch immer etwas, was über Network-Marketing ganz gut realisierbar ist, oder nicht?
Ich würde es gar nicht mehr passiv nennen, sondern residual, also wiederkommend. Mhm. Passiv ist es eigentlich nie, weil du weißt...
Du musst ja trotzdem was dafür tun.
Ja, und also klar könnte ich mich jetzt gerade so in meinem komplett neuen Projekt, das ist erst relativ frisch, aber nehmen wir mal die alte Geschichte. Ich habe im Prinzip ab dem 6. Jahr habe ich vielleicht noch 20% von dem Input gegeben und trotzdem das Einkommen stabil halten können. Ich hätte mich auch ganz rausziehen können, dann wäre das Einkommen noch ein bisschen gedroppt, aber es wäre immer noch
kontinuierlich
sehr, sehr hoch gewesen und weiter gelaufen. Aber dann hast du Langeweile. Ich habe es wirklich mal versucht. Ne? Ich habe mich mal 9 Wochen auf Mauritius abgesetzt zum Kitesurfen. Aber als Unternehmer hast du immer, du willst was tun.
Du hast ja den Drang, Dinge zu bauen, Dinge zu formen und ganz klar.
Es ist halt einfach diese, ich nenne es mal schöpferische Kraft. Ja. Ne?
Also das ist eine Mindset-Frage ja auch.
Ja, du musst irgendetwas kreieren, du musst irgendetwas tun.
Absolut.
Von daher, passiv will eigentlich gar keiner. Ja, selbst der Rentner, der vom passiven Einkommen träumt, ne, irgendwann werde ich bezahlt, muss nichts mehr dafür tun. Heißt ja nicht, dass er sagt, ich tue nichts mehr. Die suchen sich andere Aktivitäten.
Ja, vielleicht nennen wir es eher finanzielle Freiheit. Vielleicht ist das so der bessere Begriff dafür.
Guter Begriff. Gibt es auch eine gute Definition von T. Harv Eker zu?
Aha, bitte.
Und zwar, finanzielle Freiheit ist die Fähigkeit, sein Leben so zu leben, wie man möchte, ohne noch dafür arbeiten zu müssen oder von Dritten abhängig zu sein. Der eine kommt vielleicht mit 2000 Euro im Monat super klar, hält seinen Lifestyle.
Und kann finanziell frei sein
richtig,
damit.
Ja. Ja. Oder zieht nach Thailand, ja. Kann sich sogar vielleicht eine Villa am Strand mieten dafür, absolut. Ist auch günstig. Der Nächste sagt, hey, finanzielle Freiheit muss mal mindestens, weiß ich nicht, 50.000 im Monat sein, ja. Damit ich mich frei fühle klar. Und alles machen kann.
Definitionssache ja. Und Perspektive, richtig, ja. Ganz klar. Aber bevor wir jetzt zu deinem neuen Projekt kommen und da ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich gerne mal so ein bisschen das Thema Marke in Bezug auf Network Marketing mit dir diskutieren. Weil ich sag mal, der Podcast heißt ja The Walk of Brand, Erfolgsfaktor Marke. Und wenn ich jetzt das in dem Kontext Network Marketing betrachte, ist es denn wichtig für ein erfolgreiches Network Marketing Business eine erfolgreiche Marke auch im Hintergrund zu haben? Oder wenn wir es mal von der anderen Perspektive sehen, wie wichtig ist es für erfolgreiche Marken, Network Marketing als Tool zu nutzen, als Werbekanal, als Kommunikationskanal?
Ich habe vor 2019 habe ich eine Einladung bekommen, das größte Network Marketing Event der Welt zu hosten. Es war komplett digital, das Event selber war 2020. Und der Vorteil für mich dann vor Ort war, dass ich als Host oder als MC die komplette Zeit vor Ort war. Vier Tage lang, morgens um 6 bis abends 23 Uhr. Und jeder Sprecher, der vor Ort war, musste halt durch den Green Room. Ich habe mich mit jedem unterhalten können, mit jedem eine Beziehung aufbauen können. Habe das auch bewusst genutzt, logisch. Um einfach rauszufinden, was machen denn die Besten der Welt anders. Und ich spreche jetzt von Leuten, die teilweise siebenstellig im Monat an Provisionen erhalten. Also wirklich... Top of the top, ja. Und eine Sache war super interessant. Niemand dieser Leute hat auf dem Profil die Firma stehen gehabt, mit der sie arbeiten. Es ist allgemein bekannt, ne, in der Branche, man weiß das, aber jeder hat nur noch einen persönlichen Brand aufgebaut. Das war die Personenmarke eigentlich. Ja. Die Leute haben beobachtet, haben gesagt, hey, der ist oft unterwegs und reist von A nach B, nach C, nach D. Ja, verbringt viel Zeit, der eine oder andere nutzt das dann auch, um vielleicht Luxusartikel zu zeigen, die ich gekauft habe.
Wichtig, ganz kurz zum Thema Personenmarke. Wir haben ja auch andere Folgen, unter anderem auch Folgen zum Thema Personal Branding. Also wer da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, der kann mal letztendlich sich im Podcast mal ein bisschen umhören und gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge es ist, aber wir haben auf jeden Fall auch eine Folge mit Personal Branding. Dazu wollte ich einfach nur kurz eine kleine Info geben.
Nehme ich gerne auch selber mit an, die Folgen hätte ich gleich gerne mal, ja, weil ich tatsächlich auch im Branding gar nicht so gut bin, da komme ich gleich zu, also du kannst es bewusst nutzen oder du kannst es halt mitlaufen lassen. Aber das war definitiv eine Erkenntnis und das hat sich massiv verändert. Und für alle die halt Network Marketing noch kennen von vor 10, 20 Jahren, das ist schon lange nicht mehr so. Ne? Es sind nicht mehr die Tante Ernas, die mit einem, ich sag mal, Herbalife-T-Shirt rumlaufen, um eine Firma mal zu nennen, die übrigens... die ich sehr respektiere, die absolut unglaublich gut ist.
Sehr erfolgreich letztendlich auch.
Selbst ein Ronaldo hat Herbalife auf dem T-Shirt. Es gibt Stars, die nach Herbalife benannt sind. Aber die Zeiten sind halt vorbei, wo du auf dem Instagram-Profil, das gab es ja früher sowieso noch nicht, aber wo jeder rumlief, ich bin die Company, mein Haus, mein Produkt, mein Gesicht, so nach dem Motto. Ja. Das ist schon lange nicht mehr so. Es geht wirklich um das persönliche Branding, weil Menschen fühlen sich in erster Linie zu dir hingezogen. Und die Network Marketing ist ja nichts anderes als ein System oder ein Mini-Franchise, um das mal so abzuleiten, was halt jeder für sich nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, wir haben jetzt ein paar Influencer registriert, die dann ihre Reichweite natürlich nutzen können. Ne? Das ist noch andersrum, wo du sagst, hey, da hilft der Brand auf der Seite.
Wo das Produkt dann eher im Hintergrund steht. Muss natürlich passen, es muss ja irgendwo auch vertrauenswürdig sein, dass der Instagrammer oder die Personal Brand letztendlich dahinter steht und da auch einen Bezug zu hat. Da steht aber die Brand jetzt nicht im Fokus.
Was die Influencer machen, ich habe zum Beispiel eine Dame, die hat ungefähr 230.000, 235.000 Follower in ihrer Gruppe. Die beschäftigt sich hauptsächlich mit Reisen. Und was der Einkommensweg für Online-Persönlichkeiten ist es ja meistens Affiliate.
Ja.
Und die nutzen das nur für den Kundenaufbau. Die sagen halt, hey, ich habe hier ein super Produkt, nutze ich selber, hier hast du den Link, hier kannst du bestellen. Heißt im Umkehrschluss, die Top-Influencer sind meistens nicht die, die auch sehr erfolgreich nachher im Network-Marketing sind, weil die nutzen einfach ihr System
und docken da entsprechende Affiliates dran und dann
haben ein Zusatzeinkommen, sind happy.
Okay.
Ja? Das heißt, die darf man auch ruhig registrieren im Team, das ist okay, baust halt unglaublich viel Kunden mit drauf. die meisten Top-Leute, die wir heute im Team haben, also die Top-Verdiener, ja, hatten alle keinen Brand, als sie gestartet sind. Okay. Und die haben den Brand mehr oder weniger, ich würde fast sagen, passiv aufgebaut, mhm, einfach als Verlängerung der Dinge, die eh passieren. Mhm. Wir sagen immer dokumentieren und nicht, okay, erfinden. Ja? Das heißt, wenn du unterwegs bist, dann dokumentier doch, was du machst. Mhm. Ja, wenn du auf einem Incentive-Trip bist, wenn du mal wieder auf Tour bist, wenn du mit Freunden unterwegs bist.
Reisen.
Und das, mhm, klingt für uns halt, auch wieder als Unternehmer, die frei über Zeit verfügen können, gar nicht so spektakulär. Mhm. Aber alleine, wenn du um 11 Uhr morgens dich auf einen Kaffee triffst für ein Business-Meeting, mhm, das wünscht sich der klassische Angestellte, ja, vielleicht, dass der sich,
weil
auch
es nicht irgendwo möglich ist,
richtig so außen treffen, ja, könnte. Mhm. Ja, oder unter der Woche bist du im Zug unterwegs, mhm, und sagst, hey, ich bin auf dem Weg, wenn es nach Frankfurt ist von Köln.
Oder ganz viele machen es ja auch über den Lifestyle an sich, ne, zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, eine Runde schwimmen oder bin mit meiner, ja, Tochter im Freizeitpark oder gehe mittags um 13 Uhr ins Kino unter der Woche oder wie auch immer. Ne? Ja. Ja.
Und nicht falsch verstehen, nicht zum Provozieren, mhm, sondern wirklich zum Dokumentieren. Mhm. Schau mal, das ist, wie ich mein Leben lebe und, ja, das zieht ja letzten Endes auch an, ne, die Authentizität.
Okay.
Wie machst du das? Wie macht er das? Wie macht sie das? Mhm. Kann ich das auch? Dann kommst du halt in Dialog jetzt über die sozialen Medien. Mhm. Mein Brand selber, ich habe nie an meinem Brand gearbeitet. Mhm. Ich bin zu faul dafür, muss, mhm, ich ehrlich gestehen. Ich weiß, ich sollte es wahrscheinlich in der heutigen Zeit.
Naja, du hast jetzt eine gute Agentur, mit der du arbeiten könntest.
Lass uns nach dem Podcast sprechen. Ich habe es wirklich immer vermieden und ich habe nur dokumentiert. Mhm. Und dann ist natürlich über die Erfolge, hat sich das von selbst aufgebaut. Ne? Dann kamen halt Interviews rein und Zeitungsartikel, mhm, branchenrelevant rein.
Weil du bist ja schon eine Marke. Ja? Also muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Weil ich sag mal, vielleicht ist das nicht so inszeniert in der klassischen sag mal, Form eines Personal Brands, aber an sich bist du ja im Marketing, vor allem natürlich im Network Marketing, bist du ja eine absolut bekannte Marke.
In der Bubble, sagen wir mal.
Ne? Genau.
Das, ja, ist ja immer die Kunst, ja, selber zu realisieren. Wir bewegen uns in der Blase, mhm, ne? in meiner Industrieblase, klar. Ja. Darüber hinaus nicht.
Ja, ja, machen die meisten ja aber auch so. Ne? Also. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe, mehr oder weniger.
Ja, würde ich jetzt mal schon sagen. Vielleicht nochmal konkret, aber zusammengefasst. Das Thema, wie wichtig ist eine Marke fürs Network Marketing? Sagst du ja letztendlich, okay, das Produkt an sich muss gut sein, ist aber nicht ganz so relevant. Es ist vor allem relevant, dass es matcht, dass es passt mit demjenigen, der das Produkt auch nachher anpreist.
Lass es mich folgendermaßen sagen, du kannst Network Marketing heute einfach als weiteren diversen Einkommensstrom nutzen, mhm, ohne deinen eigenen Brand zu gefährden. Ich glaube, mhm, das macht am meisten, mhm, Sinn. Weil oft haben Leute, die vielleicht Unternehmer sind, und wir arbeiten sehr viel mit Unternehmern, ja, haben in erster Linie natürlich den Gedanken, oh, wenn ich jetzt das noch mit dazu nehme, gefährde ich ja, mhm, das, wofür ich stehe.
Ja.
Ist aber nicht der Fall. Das ist ähnlich wie noch eine Geschichte. Das bringt Licht ins Dunkel. Also es gibt ein sehr erfolgreiches Ehepaar aus Italien, Manuela und Matteo. Matteo ist aus der Schweiz, sie ist aus Italien oder italienische Schweiz. Mhm. Sehr erfolgreicher Unternehmer, hat einen eigenen Fonds, macht Diamantenhandel, Goldhandel. Mhm. Also der bewegt einiges, hohe siebenstellige Beträge, ja, im Jahr, und da bleibt auch eine Menge hängen. So, und Manuela hat sich registriert bei einer Kollegin von mir, das ist schon ein paar Jahre her, einfach nur, weil sie Langeweile hatte. Mhm. So, kommt aus einem reichen Haus, hat dann gesagt, was soll ich eigentlich den ganzen Tag, mhm, machen? So habe ich mal einen Grund, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Mhm. Wir hatten damals so ein Business mit Lifestyle-Artikeln, Kosmetik und Co. Und für die war das so eine Idee, wir treffen uns morgen, trinken ein bisschen, mhm, Champagner und teilen die Produkte und laden dann andere, klar, Mädels ein, Community
auf. Hat auch eine Aufgabe letztendlich.
Richtig, ne? Deswegen haben die sich registriert. Mhm. So, Matteo wiederum als Top-Unternehmer und Investor hat das dann irgendwann beobachtet und die haben angefangen, Geld zu verdienen. Mhm. So, und hat dann auch mal gefragt, wo kommt das Geld her? Mhm. So 3.000, 4.000, 5.000 Euro hat die verdient. Und dann sagt sie, ja, hier, das mache ich mit den Mädels. Dann sagt, mhm, er, aber was hast du investiert? Mhm. Ja, sagt sie, du, eigentlich nicht, ich habe ein paar Produkte gekauft. Sagt er, das kann ja gar nicht funktionieren, weil es muss ja irgendwo ein Mehrwert geschaffen werden. Wo kommt das her? Da hat sie ihm das Modell erklärt. Mhm. Und er dann kurz nachgedacht und sagte, Moment, ich kenne unglaublich viele erfolgreiche Menschen, die haben auch Frauen. Und er hat gesagt, das kann man ja skalieren.
Die alle wahrscheinlich viel auch Zeit haben.
Richtig. Und dann haben die angefangen, gemeinsam dran zu arbeiten. Und dann haben die zum ersten Mal nach 7 Monaten, glaube ich, 10.000 Euro verdient, nach 9 Monaten 20.000 Euro im Monat. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt und gesagt, guck mal, Matteo, ich will wirklich mal verstehen, warum jemand wie du, der gesettelt ist, mhm, der seinen Brand hat, der eigentlich hochseriös ist, der Regierungsleute trifft, warum machst du Network Marketing? Mhm. Da sagt er, ist eine total einfache Entscheidung, hat nur mit Logik und finanziellem Verständnis zu tun. Mhm. Sagte, weißt du, wie viel ich investieren müsste bei 5% Rendite, damit ich 10.000 Euro passives Einkommen oder Cashflow generieren kann? Ich sage, kenne ich mich nicht aus, ich bin nicht so gut in der Materie. Sagt, da kann ich dir sagen, 2,4 Millionen. Mhm. Bei 5% im, ne, per anno hast du 10.000 im Monat ungefähr raus, ne, 120 im Jahr. Da sagt er, weißt du, wie viel ich im Network-Marketing investiert habe, um 20.000 im Monat zu haben? Ich sage, keine Ahnung. Sagt er, 2. Einmal für Produkte. Und der Rest war einfach nur mein Netzwerk. Verstehst du jetzt die Power?
Wahnsinn.
Ich sage, super interessant. Er sagt, weißt du, das Beste? Ich sage, was denn? Die 2,4 Millionen habe ich immer noch. Mhm. Ja? Ganz andere Denkweise.
Ne? Absolut.
Ist ganz anders rangegangen an die Sache. Das hat mir auch damals wirklich die Augen ein bisschen geöffnet, eben nicht mehr klein mit Tante Erna zu denken, sondern einfach mal zu zeigen, hey, wir haben ein System, was hebelbar und skalierbar ist für jeden.
Absolut.
Und der hat sich nie den Produktnamen aufs T-Shirt gedruckt oder das irgendwo veröffentlicht.
Ja.
Einfach nur über das System erzählt und gesagt, hey, ist ein super Investment oder eine super Geldvermehrungsmöglichkeit übers Netzwerk.
Absolut. Wenn man jetzt mal überlegt, ist denn dieses System und dieser Hebel, den man übers Network Marketing generiert, ist das denn für jeden Unternehmer auch eine Art, wie er seinen Vertrieb systematisieren kann? Oder gibt es Produkte, die sind dafür geeignet und es gibt Produkte oder Dienstleistungen, die sind dafür nicht geeignet?
Es ist eine spezielle Branche, muss man halt ganz klar sagen. Und es ist auch nicht, es findet auch nicht jeder von vornherein gut. Es gibt ja auch bestimmte Vorurteile, ne, die man gerne mal so in den Raum schmeißt, wenn man von Network Marketing hört. Ich würde sagen, es ist grundsätzlich macht jedes Unternehmen der Welt ja eigentlich drei Dinge. So, Nummer eins ist Netzwerke aufbauen. Mhm. Nummer zwei ist Netzwerke erweitern, sprich Marketing, Werbung und Co. Mhm. Nummer drei ist dann die Produktivität oder den Umsatz im bestehenden Netzwerk erhöhen. Mhm. Einfaches, fürs Top-Verständnis, ich weiß noch hier, ich habe mir 2006 das iPhone 1 gekauft, die ältere Generation kennt das ja noch.
Klar.
Und ich bin dann damals mit der Linie 18 von der Stadt zurück nach Köln-Heimersdorf gefahren und habe versucht, das Handy anzumachen. Ging nicht. Stand auf dem Display, bitte mit iTunes verbinden, weil du dich noch erinnern kannst. Da gab es ja noch kein Internet on the
klar,
go. Ja,
klar,
da musstest du noch ans Kabel. So, warum hat Apple das gemacht als einer der Ersten? Die haben halt verstanden, Daten ist alles. Mhm. Wenn du Kunde bei uns sein willst, wer Teil des Netzwerks. Wir wollen erst wissen, wer du bist.
Ja.
Ja. So, Netzwerke erweitern. Logischerweise, was kam nach iPhone 2? Mittlerweile sind wir bei iPhone, wo sind wir?
14.
Oder so, ja. Oder ich weiß nicht. iMac, iPad, MacBook, Studio.
iPod gab es auch noch irgendwann dazwischen.
So, und Produktivität des Netzwerks erhöhen ist ja genau das. Das heißt, du hast jetzt eine bestehendes Netzwerk, bestehenden Kundenstamm und jetzt launchst du das nächste iPhone rein. Mhm. Jetzt launchst du das Studio rein und jetzt launchst du die nächste Farbe rein. Mhm. Und dann hast du ja ein immer wiederkehrendes Einkommen um das bestehende Netzwerk herum. Und es ist 7-mal günstiger, laut Studien, / Untersuchungen, einem Bestandskunden ein weiteres Produkt zu verkaufen, als einem Neukunden. Einen Android-User rüberzuholen, ist extrem teuer.
Ja. Ja.
Und Network Marketing macht ja genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass die Unternehmen halt sagen, wir sparen uns letzten Endes das Aufbauen des Netzwerks, weil wir nutzen einfach die bestehenden Netzwerke, die unsere Affiliates schon haben. Geh einfach mal in das moderne Wording rein und nimm mal dieses Ding Networker raus und nimm Affiliate.
Ja.
Ist ja gang und gäbe heute.
Ja.
Du brauchst Affiliates, die weitere Affiliates aufbauen.
Absolut.
Das gleiche System. So, und jeder dieser Affiliates hat ja bestehende Netzwerke. Mhm. Spart unglaublich viel Geld. Jetzt musst du es nicht mehr investieren.
Ganz klar.
Und gibst halt letzten Endes dem Affiliate die Möglichkeit, sein Netzwerk, sein bestehendes Netzwerk an die Produkte zu vermarkten. Die Produktivität oder den Umsatz erhöht die Firma für dich. Die launchen die Produkte rein. Wenn das passt als klassischer Unternehmer, kann man natürlich so eine Vertriebsform mit einbauen, aber man muss dazu sagen, es ist nicht einfach. Es gibt, ich glaube, über 70.000 Unternehmen irgendwie, die irgendwo mal registriert sind.
Ja.
Und es gibt wenige, die es wirklich professionell aufbauen, weil es hat sehr viel mit Menschen auch zu tun, du musst die richtigen Menschen kennen.
Ja.
Es hat auch viel mit Legalität zu tun. Es gibt ja leider auch immer viele schwarze Schafe, weil die gibt es schon seit es Vertrieb gibt.
Ja, es ist natürlich es wird halt oft diskutiert, dass es halt Network Marketing ist gleich Schneeballsystem, um jetzt mal so einen Begriff da mal reinzuschmeißen. Ja. Vielleicht klärst du da auch mal ein bisschen auf, weil ich kann mir vorstellen, dass halt auch viele unserer Zuhörer zwar Network Marketing als Begriff kennen, logischerweise, aber es wirklich zu kennen und zu verstehen ist ja nochmal was anderes. Ne? Also Schneeballsystem ist etwas Unseriöses, Was ist Network Marketing im Vergleich zu Schneeballsystem?
Also erstmal vorab, dieses Wort Schneeballsystem konnte mir noch nie jemand erklären. Und denk mal selber drüber nach. Es macht gar keinen Sinn vom Wording her. Es gibt, also was halt Sinn ergibt, international sagt man halt Pyramidensystem. Das kann ich nachvollziehen von der Struktur. Aber wenn du sagst Schneeballsystem, das wäre ja im Prinzip, es gibt so diese Theorie, ja, der Schneeball ist klein, fängt an zu rollen und jeder verdient mit. Also sprechen wir über den klassischen Vertrieb. Weißt du? Wurde, keine Ahnung, lass das iPhone nehmen. iPhone kostet 16 Euro, wenn es den Hersteller in China verlässt und wir zahlen Taui.
Keine Frage. Ja,
Zwischenhändler, Einzelhändler, Logistik, jeder verdient mit. Wird halt teurer.
Genau. So.
Aber um die Frage halt konkret zu beantworten, auch wenn die Begrifflichkeit keinen Sinn ergibt, was ich halt gemacht habe, ist, oder was mir wichtig war, um die Entscheidung zu treffen, weil ich hatte ja auch einen Namen, ne? Jetzt in meiner Bubble Fitnessstudio damals, ist halt ein Village gewesen, Los Cristianos hieß das auf Teneriffa. Kennt halt nicht jeder jeden, aber klar, wenn du ein Studio hast, kennt man dich. Und bevor ich dann den Schritt gemacht habe, habe ich natürlich auch gesagt, okay, was hat sich in der Branche entwickelt? Ist das eine seriöse Sache? Aber dann gehe ich ja nicht in Internetforen und lasse mich vom Nachbarn Kfz-Mechaniker bequatschen, weil wie es nicht funktioniert, weiß ja jeder.
Klar.
Es ist ja wichtig zu wissen, was sind die seriösen Quellen. Ich habe das total simpel gemacht. Ich habe einfach gesucht Agentur für Arbeit und IHK und habe geguckt, was die dazu sagen. Und es gibt in Deutschland immer noch Existenzgründungszuschüsse für Network-Marketing-Geschäfte. Und da ist auch komplett erklärt, was tatsächlich der Unterschied ist. Und ich glaube, das zieht wahrscheinlich, ich sage jetzt mal für den allgemeinen Deutschen, so ein bisschen auch den Zahn der Illegalität. Weil wenn der Staat es fördert, gibt es, glaube ich, Sinn. Ergibt es Sinn?
Mit Sicherheit würde ich so unterschreiben.
Nichtsdestotrotz gibt es viele schwarze Schafe, wie eben schon erwähnt, die dann tatsächlich Pyramidensysteme sind oder Geldumlaufsysteme wäre ein guter Begriff.
Gerade in den, sagen wir mal, Kryptosystemen ist es ja ganz, ganz oft, man nennt das ja Scam, ne? Jetzt in der Fachsprache, Dinge, die letztendlich eigentlich zum Scheitern verurteilt sind, weil sie nicht funktionieren können. Zumindest die Ersten verdienen Geld und die Letzten bezahlen die Party.
Am Ende ist es eigentlich total simpel. Gibt es, also wird ein Mehrwert geschaffen. Am Ende muss ja irgendjemand arbeiten und irgendetwas tun.
Absolut.
So, und wenn das halt gegeben ist, das heißt, wird ein Produkt produziert, wird ein Service verkauft. So, um einen Service oder ein Produkt anzubieten, muss ein Mensch irgendeine Tätigkeit tun am Ende. Ja? So, bei illegalen Systemen wird weder ein Produkt verkauft oder ein Service. Dann gibt es so Alibi-Produkt oder Alibi-Services, die gibt es schon. Aber am Ende kannst du dir so vorstellen, jetzt für die Zuhörer, ich halte gerade ein Glas in meiner Hand, da ist ein bisschen Wasser drin und du sagst halt, okay, wir haben Einzahler, die zahlen in den Topf ein, packen also quasi jetzt Wassertropfen in das Glas rein. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Auszahler, die holen das dann wieder raus. Und dann So, aber irgendwann kommt es dann dazu, dass du mehr Auszahler als Einzahler hast und dann fällt das System zusammen.
Korrekt.
So, und das ist eben das Illegale oder das, was nicht funktioniert. Im Network Marketing, das ist ja ein einfaches Vertriebssystem, was es übrigens seit 1903 gibt, was seit 1978 reguliert ist. Ja, also gab es mal die sogenannten Amway Cases, so hieß das. Ja, kann man alles mal nachlesen oder vielleicht packen wir hier irgendwie mal in die Shownotes oder so einen Link rein, da gibt es Videos zu und so weiter. Und was damals der Court, also von der FTC, von der Federal Trade Commission in den USA festgelegt hat, ist, dass du dass am Ende brauchst du einen Endkunden. Und dieser Amway-Case, ich erzähle das mal ganz kurz im Schnelldurchlauf, im Prinzip hat die FTC damals Amway verklagt. Amway war die größte Network-Marketing-Firma in den 70er, 80er Jahren.
Okay.
Die haben damals schon 700 Millionen Jahresumsatz gemacht, was ja in meinem Vergleich zu heute wahrscheinlich 3-4 Milliarden sind, ich weiß es nicht. So, und es gab ganz viele schwarze Schafe, die haben sich das angeguckt. Amway hat Produkte damals verkauft, Zahnpasta und Autopolitur und was weiß ich was. Und am Ende gab es halt Kunden. Und dann gab es die schwarzen Schafe, die gesagt haben, total geiles System, machen wir auch, aber wir verkaufen nichts. Und dann gab es die Geldkreise, kennst du vielleicht noch, Flugzeugspiel, das war so in den 80er, 90er. Da haben sich Leute in Räumen getroffen mit Bargeld und haben das auf den Tisch geworfen. Und wenn du dann der Siebte warst, hast du Auszahlung bekommen. Die haben alle dran geglaubt. So, und die Federal Trade Commission, also der Verbraucherschutz quasi der USA, hat damals gesagt, wir müssen da einen Riegel vorschieben, weil es gab keine Regulierungen und hat sich den größten Player genommen, das war halt Amway. So, und haben denen dann von 1978, haben die gesagt, ab jetzt, das war so die Strategie, haben dem Richter gesagt, stoppt das Rekrutieren, die dürfen keine neuen Leute an Bord bringen, dann erklärt sich das eh von selbst. Und dann haben die von 1978 bis 1981 dürften die niemanden rekrutieren, 3 Jahre lang.
Okay.
Solange nicht der Prozess.
Um zu gucken, um zu testen, ob das System
Es war eine Strategie vom Anwalt von FTC. Mhm. Aber rausgekommen ist, dass nach 3 Jahren der Umsatz nicht eingebrochen ist.
Okay.
Und das war halt für den Richter genug Nachweis, dass er gesagt hat, Moment, die Leute nutzen die Produkte. Und solange du einen Endkonsumenten hast, hast du halt ein legales System. Es gab dann ein paar Anpassungen, zumindest im amerikanischen Raum. Der Richter hat dann gesagt, pass auf, 51% der Gesamtorganisation müssen Endkunden sein. Mhm. Es muss eine klare Differenzierung geben, wer ist Partner und Verkäufer, Vertriebler und wer ist Kunde.
Ja.
Und das hat sich natürlich auch alles weiterentwickelt, aber seitdem ist das reguliert und hat sich auch in der Sichtweise auch in Deutschland nicht geändert. Gehst du auf die IHK, Agentur für Arbeitsseite, nicht alle Bundesländer fördern das, aber es gibt ein paar. Also einfach IHK plus Network Marketing eingeben bei Google, dann findest du das. Ist halt ganz klar definiert, welche Faktoren eine Company haben muss, damit sie gefördert wird. Und das ist halt Endprodukt, ja, Mehrwertschaffung, Service oder physisches Produkt.
Okay, und das ist etwas, wo man letztendlich auch als Laie dann entscheiden kann oder feststellen kann, ist das jetzt seriös oder ist das ein Pyramidensystem,
Schneeballsystem? Wenn es komisch riecht, würde ich die Finger davon lassen.
Okay.
Ja. Also es ist eigentlich, kann man es relativ schnell erkennen vom Bauchgefühl her. Das Schwierigste ist immer im Bereich Finanzen. Ja, wenn Finanzen oder Finanzmodelle sind per se immer illegal. Mhm. Also du brauchst ja in Deutschland den, wie heißt der, 34F oder C oder wie auch immer, damit du überhaupt Finanzen empfehlen kannst. Und wenn du da schon nicht reinfällst, Finger von lassen. Die ganzen Kryptosachen noch, ist natürlich immer schwierig, darüber zu urteilen, aber ich selber habe in den letzten Jahren kein einziges Krypto-Vertriebssystem gesehen, was funktioniert hat, mal länger als 3 Jahre.
Ja, ja.
Die sind alle wieder weg.
Absolut.
Ich sage nicht, dass es vielleicht in Zukunft nicht irgendeinen gibt, der es rausfindet und das legal strukturiert, weil sich vielleicht auch die, ich sag mal, alles im Finanzbereich Richtung digital entwickelt und vielleicht funktioniert es auch mal. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber aktuell sind es 100% nicht funktionierende Systeme, / Scams gewesen, die mir über den Weg gelaufen sind.
Okay. Okay, du hast ja gesagt, letztendlich Thema Network Marketing, das neue System, was du jetzt gerade aufbaust. Jifu heißt das ja, glaube ich. Das ist definitiv ein seriöses System. Ich glaube schon, würden wir hier auch nicht sitzen. Okay. Ich weiß, dass all das, was du anpackst und was du verfolgst, dass das natürlich hochseriös und vor allem hochprofessionell ist. Ich sag mal, diese Welt der finanziellen Freiheit ist natürlich etwas, was einen sehr, sehr großen Hebel hat in der Motivation von verschiedenen Menschen, verschiedenen Persönlichkeiten, vor allem die, sage ich jetzt mal, du hast einen Cashflow-Quadrant angesprochen, im Angestelltenverhältnis, in einem abhängigen Verhältnis sind, da irgendwo das Hamsterrad zu verlassen und sich irgendwo die ganzen Träume, diesen Lifestyle irgendwie auch erfüllen können. Mhm. Erzähl mal was zu Jifu, also weil vielleicht ist ja der ein oder andere bei uns im Podcast auch dabei, der nicht Unternehmer ist, der vielleicht angestellt ist, sich entsprechend eine neue Perspektive sucht, ausbrechen möchte, aber letztendlich auch vielleicht ein paar Selbstständige, die sagen, sie wollen das vielleicht parallel aufbauen oder eben Unternehmer, die das Ganze vielleicht auf einer ganz anderen Skalierungsebene betrachten und sinnvoll nutzen können. Erzähl mal zu Jifu. Also was ist da jetzt das Besondere dran? Was ist das Neue?
Lass uns mal mit dem Alten abschließen, weil du hast mich eben gefragt,
bitte.
10 Jahre.
Genau.
Warum
Gerne.
Wählt man nach 10 Jahren irgendwann oder geht den Weg wie ich jetzt und sagt, was Neues?
Ja.
Gerade wenn es halt super lief und man viel Geld verdient hat. Der Hintergrund ist genau da, wo wir eingestiegen sind. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Mhm. Und wenn du, mein Lieblingsbeispiel ist Nokia, wer Nokia noch kennt.
Na klar.
Ja, das gute alte 8210, was in die Hemdtasche gepasst hat. Und Nokia hat genau diesen Trend verpasst. Mhm. Nokia hat damals gesagt, Smartphones will keiner, wir halten uns raus und sind halt vom Marktführer in die Nichtigkeit verschwunden innerhalb kürzester Zeit. Und andere haben die abgelöst. Und genauso gibt es natürlich auch Trends bei uns in der Branche. Das Unternehmen, mit dem wir gearbeitet haben, ich bin für alles extrem dankbar, weil das war mein Weg in die finanzielle Freiheit. Die Gründer sind aber irgendwann auch, mittlerweile sind die über 80, ja, die sind auch raus aus dem Unternehmen. Es ist halt nicht mehr das Unternehmen, wie wir es kennengelernt haben. Und wir haben schon vor, ich glaube, knapp 3 Jahren haben wir gesagt, hey, wir müssen in die digitale Welt.
Ja. Ja,
weil ganz ehrlich, wenn man jetzt mal so die alten Network-Marketing-Annahmen, die man auch kennt, ne, die Tupper-Tante, ja,
klar.
Du kannst auch heute jemanden, der heute 18 ist, der wird sich doch nicht in 5 Jahren, wenn er 23 ist, im Wohnzimmer stellen und eine Creme verkaufen. Ja, alles läuft heute online. Und
die Skalierbarkeit ist vor allem begrenzt. Ne?
Richtig. Ja. Und da uns das halt klar war, war halt irgendwann einfach der Weg zu sagen, wir machen einen Cut, einfach auch fair gegenüber den neuen Leuten, weil ich kann ja nicht jemanden rekrutieren und dem sagen, hey, das ist dein Weg in die finanzielle Freiheit, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt.
Auch das hat ja etwas mit Seriosität zu tun, ne?
Ja, ist halt auch Verantwortung. Ja, ne? Ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe die richtigen Leute gehabt und habe die richtigen Aktivitäten gemacht. Wenn jetzt aber die richtige Zeit, der richtige Ort und die richtige Grundlage fehlt, bist du ja zum Scheitern verurteilt. Das konnte ich halt nicht mehr verantworten. Deswegen haben wir halt einen Schnitt gemacht. Dann haben wir auch viele Monate gar nichts gemacht. Und wenn immer, wenn ich von wir spreche, wir haben eine Organisation, eine Infrastruktur mit Geschäftspartnern. Wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen und treffen die Entscheidungen auch gemeinsam. Und der erste Gedanke war, machen wir vielleicht was Eigenes. Aber auch hier wird dann relativ schnell klar, ich war ja schon mal auf der anderen Seite. Ein guter Vertriebler ist kein guter Betriebler. Ein Fitnessstudio laufen zu haben, ist noch was anderes als ein multinationales Business laufen zu haben. Absolut. Mit Lizenzen, Registrierungen, Produktentwicklung und allem drum und dran. Klar. Und vor allem dauert es Zeit. Mhm. Sie haben uns ausgerechnet, selbst wenn wir die perfekten Leute haben, wir werden 1,5 bis 2 Jahre brauchen. Bis dahin sind die Leute weg.
Die Infrastruktur vor allem aufgebaut.
Richtig. Ja. Ja. Und so war halt die Idee, was wäre, wenn wir einen Partner finden, der halt einfach schon stabil auf dem Markt ist, der seriös positioniert ist, der finanzkräftig ist, die Erfahrung haben, die aber noch kein Leadership haben, also dieses komplette Field Leadership fehlt, also das Feld Leadership fehlt. Was ein Satz, dreimal ganz schnell sagen. Und die haben wir dann tatsächlich gefunden mit Gifu. Gifu ist eigentlich ein Reisenetwork, also ein Reiseclub, kann man sagen,
Travel Club. Was ja auch schon lang Bestand hat. Ne?
Also seit 4 Jahren sind die auf dem Markt. So, was für uns halt ausschlaggebend war, zum einen ist da ein Milliardär involviert, Matt Garth von Ken Garth Enterprises, der hat fast 40% Firmenanteil. Die machen 7 bis 8 Milliarden Jahresumsatz mit Autohandel eigentlich, dritte Generation. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn du skalieren willst, brauchst du Finanzen.
Ja.
So, der ist komplett ready, das Ding halt groß aufzuziehen. Die anderen Corporate-Leute sind immer noch aktiv, beispielsweise einer ist im Vorstand einer Bank, ist der CEO, was natürlich auch nochmal ein bisschen Seriosität gibt. Ne? Personen öffentlichen Lebens, die Corporate-Leute ausführen, sind teilweise seit 30 Jahren in der Network-Marketing-Industrie unterwegs, die kennen wir auch persönlich. Also das passte für uns. Und haben mir gesagt, perfekt, dann lass uns doch mal einen anderen Ansatz gehen und anstatt irgendwo dazu zu kommen, haben wir jetzt die Möglichkeit, die perfekte Direktvertriebs-Network-Marketing-Company aufzubauen. Mit allen Trends, die eben heute stattfinden. Ja. Und das war so das, was uns gereizt hat, zu sagen, die Vision zu haben, den nächsten Billion-Dollar-Brand in der Branche aufzubauen. Das Setup ist da, aber diesmal mit vollem Einfluss von unserer Seite. Und jetzt haben wir 4 Säulen erstmal, oder sagen wir mal als Überschrift Travel, Health und Wealth, sagen wir dazu. Es gibt Reisen, ist im Prinzip ganz simpel. Auch für Kunden natürlich extrem interessant. Ein bisschen Eigenwerbung hier an der Stelle.
Wir wollen es ja verstehen. Also das ist
letzten Endes, das Konzept ist total simpel. Wir kaufen da ein, wo auch Booking, Expedia, TripAdvisor und sonstige Firmen ihre Reisen kaufen, ihre Hotels kaufen und geben das aber 1:1 zum Einkaufspreis weiter. Das heißt, du sparst die Marge und die Gebühren, führt halt dazu, dass wir Booking und Co. in wahrscheinlich 80% der Fälle schlagen. Wir haben teilweise Angebote. Ich habe jetzt Malediven geguckt, das ist ja von Dubai relativ nah. 5-Sterne-Resort, 82% Rabatt.
Okay.
Ja, und dann sagst du, okay, das ist ein No-Brainer.
Ja, ja klar, Reisen will ja jeder, ne? Und Urlaub fliegen macht ja auch eigentlich jeder, ne?
Heißt nicht, dass überall 80% Rabatt ist, logischerweise. Der Schnitt sind so 25-35%. Okay. Im Vergleich, wir ziehen aktuell von Expedia den Vergleich. Und der Hintergrund ist einfach nur, wir haben ein Membership, dadurch wird das finanziert.
Okay.
Das sind roundabout 25 Euro im Monat, kann sich, glaube ich, jeder leisten.
Okay.
Und dafür hast du halt Zugriff zur Travel-Plattform. Ist dann ähnlich aufgebaut wie Expedia, suchst dir halt deine Hotels raus und siehst dann immer den Vergleichspreis.
Okay. Ja,
das ist erstmal so das eine Produkt. Wir haben aber auch Kondos mit drin. Ich habe jetzt gestern jemanden gehabt, der nach Las Vegas wollte und sagte dann, hab nichts gefunden im Caesars Palace. Es ist ein kleiner Hidden Gem, das wissen die wenigsten. Es gibt weltweit überall Timeshare-Zimmer in Hotels, die irgendwann mal verkauft wurden, die aber einfach nicht mehr genutzt werden.
Okay.
Damit die aber weiter profitabel laufen und keinen Verlust machen, müssen die konstant befüttert werden. Und dann gibt es Datenbanken, die sich darauf spezialisieren, diese Timeshare-Informationen zu ziehen.
Ja.
Dann kriegst du, ich habe es gestern gesehen, zum Beispiel eine Woche im MGM Grand, also im Hotel drin, für $450. Mhm. Normal kostet die Nacht $500 zu dem Zeitraum.
Wahnsinn.
Aber es wird halt die ganze Woche vermietet.
Okay.
Und so ziehen wir halt im Prinzip die Best-Offs, ziehen wir in die Datenbank rein. Cruise Ships, ne, wenn jemand sagt hier Cruise Line, AIDA ist noch nicht drin für die Deutschen, okay, aber alle anderen, ja, Norwegian und so weiter. Und das ist halt die erste Säule, weil entweder willst du reisen oder du musst reisen. Mhm. Fanden wir, es ist ein geniales Produkt, nutzen wir selber, wir sind ja auch immer unterwegs. Ne. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel, deswegen bin ich ja hier in Deutschland, auf Deutschland-Tour und habe verschiedene Standorte und jede Stadt brauche ich ein neues Hotel. Mhm. Ja, wenn ich überall 20-30% sparen kann, why not?
Ist das eine ganze Menge Geld, auf jeden Fall.
Die zweite Säule sind physische Produkte nach wie vor, mhm, auch wenn ich eben gesagt habe, es wird nicht mehr der klassische Heimverkauf stattfinden. Ja. Aber ein physisches Produkt ist aus zwei Dingen wichtig. Das eine ist Legalität. Mhm. Haben wir eben drüber gesprochen, was ist ein legales System und illegales. Du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du ein tangible, anfassbares Produkt hast. Und wir sind große Freunde vom Bereich Gesundheit. Haben halt 10 Jahre gearbeitet. Haben selber Produkte jetzt entwickelt.
Da kennt ihr euch ja vor allem auch aus. Ne? Ja.
Also nicht ich habe die entwickelt, sondern wir haben die entwickeln lassen. Ja, von Profis, wir haben einen Nobelpreis nominierten Wissenschaftler aus dem Anti-Aging-Bereich mit an Bord, der eine Produktkategorie entwickelt hat. Also alles schon High Quality. Wir wollen es einfach besser machen, diesmal, weil wir es in der Hand haben. Und der dritte und letzte Bereich ist dann eben Vermögensaufbau. Und hier geht es nicht darum, eben Finanznetwork zu machen, weil das funktioniert halt einfach nicht. Ich habe eben schon erwähnt, das ist illegal. Aber du kannst den Leuten die Education geben. Mhm. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Quadranten, ne, der berühmte Cashflow-Quadrant. Wenn du jetzt das aus der Network-Marketing-Perspektive nimmst und du sagst, du startest als Angestellter, Network-Marketing bringt dich bis auf die Unternehmerfläche sozusagen. Ja. Weil wenn du ein großes Team hast, du hast 100 Affiliates aufgebaut,
bist du Unternehmer,
hast einen Hebel.
Absolut.
Ja, dann kannst du zum ersten Mal Hebel, hast Royalties. Was aber den meisten Networkern fehlt, ist Verständnis für Investments. Mhm. Und ich kenne unglaublich viele Menschen, die mal gut Geld verdient haben im Network, das Unternehmen war weg. Und der Lifestyle war weg. Die haben immer den Lifestyle dem Einkommen angepasst.
Okay.
Ja, haben aber nie investiert. Und genau diesen letzten Punkt, den wollen wir halt bewusst mit reinnehmen. Wir haben Educators, also Ausbilder, die wir unter Vertrag haben, die aus dem Bereich Forex sind, Krypto als Investment, nicht als MLM. Die Real Estate Schulen, also in Immobilieninvestments. Und dann kannst du dir quasi die besten Sachen für dich rauspicken. Die geben auch teilweise Empfehlungen.
Ja.
Wenn es aber mit Investments zu tun hat, läuft das nicht über Gifu, dann immer über die externen Firmen, die lizenziert und reguliert sind.
Vor allem es ist halt eben dieses Education-Thema, was du so nicht lernst, was dir keiner beibringt. Ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, ne? Um jetzt wieder zu Robert T. Kiyosaki zu kommen, Poor Dad, Rich Dad, das, was die Reichen den Kindern beibringen, was die Armen niemals erfahren werden, das ist ja genau das Thema Education. Gehst du zur Schule, was wird dir denn in der Schule beigebracht heutzutage? 90% das, was du später im Leben nicht wirklich brauchst, weil aufgrund dieser ganzen Tatsache, dass sich die Welt verändert, dass sich Systeme verändern, das kann ich ja, so schnell kann ich meinen Lehrplan ja gar nicht anpassen. Und ich glaube, da sind wir gleich von der Denkweise her zu sagen, es muss eben jemand geben, der dieses Thema Ausbildung und Education liefert, um halt eben andere Perspektiven auch zu zeigen und aufzuzeigen.
Investment ist heutzutage super einfach geworden. Mhm. Früher war es ja noch so, ich habe mit meinem Vater mal gesprochen, ich habe ein paar High-Risiko-Investments, wo ich selber investiert bin. So, und High-Risk heißt natürlich auch High-Reward. Mhm. Da sind halt Sachen bei, wo du 15-20% im Monat teilweise machen kannst, aber auch bereit sein musst, alles zu verlieren, logischerweise. Und ich habe damals mit meinem Dad drüber gesprochen, der sagte, sowas kannst du überhaupt nicht geben. Ich sage, warum denn nicht? Ich sagte, dann würde die Bank das ja auch anbieten. Mhm. Aber es ist halt diese alte Denkweise. Ne? Früher hieß es halt, die Bank ist das einzig Wahre. Mhm. Ja, heute verkauft dir die Bank einen Sparvertrag für 1% im Jahr bei
15% Realinflation. Was unterhalb der Inflation ist.
Ne? Ja. Ich glaube, wir sind bei 15% mittlerweile. Ja. Der Warenkorb ist ja auch sehr subjektiv zusammengeschmissen. Ne? Aber das ist halt schon faszinierend. Aber du hast halt heute durch die, auch natürlich Kryptowelt oder die neue Finanzwelt, nennen wir es mal so, dass plötzlich junge Leute Zugriff haben und selber mit Fremdwährungen, sprich Forex, traden können, das lernen können. Das hattest du früher nicht. Mhm. Es gab halt diesen Zugriff nicht, dass du vom Handy solche Dinge machen kannst. Ne? Quasi, wir haben ein paar junge Leute auch kennengelernt, beispielsweise von meinem Geschäftspartner, der Sohn, der ist jetzt 20. Und er und seine ganze Clique verdienen ihr ganzes Geld mit Forex-Trading. Mhm. Die haben irgendwann angefangen mit 18, sich da wirklich reinzuarbeiten, traden für sich selber. Das ist Wahnsinn. Also die machen richtig, richtig viel Geld, ne?
Wahnsinn.
Und überlegen sich, ob die überhaupt studieren wollen, ne?
Ja, also es gibt ja nicht immer nur Ausbildung oder Studium nach dem Abi, sondern es gibt ja vielleicht noch einen anderen Weg. Ne? Ja, Fabian, mega interessant, mega spannend, vor allem das so ein bisschen auch mal so tiefer zu analysieren, das Thema Network Marketing und dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Was würdest du denn jetzt hier unseren Zuhörern und Zuschauern denn mitgeben wollen, was das Thema Network Marketing angeht?
Ich glaube, einfach mal offen sein und sich das tatsächlich mal angucken, ohne Vorurteil. Mhm. Weil am Ende alle Vorurteile, die wir haben, sind ja eigentlich meistens Glaubenssätze, die gar nicht von uns kommen. Mhm. Sondern irgendjemand hat mal irgendwas gesagt. Ja, kleines Beispiel. Der Porsche fährt, hat einen kleinen, den Satz kann jeder selber vervollständigen, Vergaser, wollte ich sagen. Ja. Aber es sind halt Vorurteile, ne? Ja. Die wir einfach weitertragen, auch oft unbewusst. Ja, und diese alten Sätze, ah ja, ich kenne einen, der hat mal Network Marketing gemacht, der hat heute noch die Garage voll mit Produkten stehen. Mhm. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe in den letzten 10 Jahren, aber ich habe noch keinen gefunden, bei dem es so ist. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist einfach vielleicht mal offen sein für neue oder alternative Wege und sich das einfach mal ganz objektiv anzuschauen und mal gucken, vielleicht kann man auch was davon lernen als Unternehmer, gerade was Hebel angeht, Community-Aufbau angeht, Motivation, Inspiration angeht. Da findest du keine besseren Menschen als Networker.
Stehst du denn auch für Rede und Antwort parat, wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder Zuschauer da sich mehr informieren möchte und da letztendlich auch vielleicht überlegt zu sagen, eigentlich habe ich schon die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, aber habe da nie irgendwie einen Ansprechpartner gehabt, der das Ganze wirklich auf seriösen Wege, sag ich mal, vollzieht, darf man sich da bei dir melden?
Ja, ja, klar, super gerne. Ist ja letzten Endes, jetzt sind wir beim Thema persönlicher Brand und vielleicht da noch abschließend, was glaube ich wichtig ist, egal welches Business du machst, du brauchst Exposure. Mhm. Ja? Und danke dafür auch für die Einladung, was natürlich jetzt mir auch die Möglichkeit gibt, meine Geschichte mal zu teilen und vielleicht ein bisschen aufzuklären. Aber klar, wenn jemand sagt, hey, ich habe da vielleicht auch kritische Fragen oder möchte da nochmal tiefer reingehen, super gerne.
Perfekt, das ist doch ein absoluter Mehrwert, den wir hier generieren, was wir mitgekriegt haben, das ist wichtig beim Network Marketing, dass es Mehrwert gibt. Ne? Ja, ich habe noch ein paar grundlegende, abschließende Fragen an dich, die stelle ich eigentlich jedem. Dementsprechend einfach mal so ein bisschen von dir selber zu erfahren, wie tickst du eigentlich. Mhm. Frage Nummer 1, wer ist derjenige, der dich am meisten inspiriert?
Jesus.
Jesus?
Ja.
Okay, das musst du erklären.
Es gibt ein T-Shirt, finde ich total geil. What would Jesus do?
Mhm.
Ja. Spiritualität kam erst sehr, sehr spät in mein Leben. Ich war immer Atheist. Ja. Und da habe ich irgendwann festgestellt, je erfolgreicher die Menschen sind, umso offener für Spiritualität sind die Menschen. Und ich habe mich irgendwann entschieden, oder christliche Werte waren halt immer meine Werte. Und es gibt so den Satz im Amerikanischen, das nennt sich dann Born Again Christian. Mhm. Heißt eigentlich nur, dass du dich irgendwann entschieden hast, völlig unabhängig von Kirche, zu sagen, ich gehe eine spirituelle Beziehung mit Gott ein und in dem Fall eben mit Jesus. Und wenn man sich dann mal wirklich mit der Lehre beschäftigt, also mit dem Positiven, mit dem aus der Liebe heraus, mit dem ohne Hass, ja, und du hast oft so Situationen, wo selber Emotionen hochkommen, wo es hochkocht und fragst dich, was hätte Jesus gemacht in diesem Moment? Weißt du? Eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
Ja. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, Jesus und seine Jünger, Jesus war, glaube ich, noch ein ganz guter Leader.
Guter Networker.
Ein ganz guter Network-Marketer, ne? würde ich behaupten. Auf jeden Fall wusste er, wie Vertrieb funktioniert. Okay, interessant, sehr spannend. Berge oder eher das Meer?
Immer Strand.
Ja?
Ich bin Kitesurfer. Ich fahre 10 Stunden in den Oman, eine Stunde durch die Wüste mit dem Zelt. Jetzt habe ich mir einen Wohnwagen gekauft, ist ein bisschen bequemer. Mhm. Und dann verbringe ich da auch gerne mal eine Woche ohne Wi-Fi, ohne alles am Strand.
Wunderbar. Bier oder Wein?
Ich trinke keinen Alkohol, aber wenn ich müsste, würde ich Bier nehmen.
Mhm. Schon immer kein Alkohol? Oder?
Zweimal im Jahr vielleicht.
Ja.
Bei mir ist das, ich habe mir irgendwann den Gedanken gemacht, warum trinke ich Alkohol? Eigentlich nur wegen des Effekts, weil es schmeckt scheiße.
Aha.
Und habe gesagt, wenn ich dann trinke ich richtig. Und das mache ich dann ein bis zweimal im Jahr maximal.
Ja.
Aber wenn, dann wäre es, glaube ich, eher Bier. Das kann man auch mischen mit anderen Sachen, die schmecken.
In Dubai generell wird wenig Alkohol getrunken, oder?
Du kannst machen, was du willst eigentlich. Es gibt Restaurants mit Alkohollizenz, also Schanklizenz. Mhm. Die sind nicht überall.
Ja.
Musst du ein bisschen selektieren. Du darfst auf der Straße keinen Alkohol trinken. Du darfst nicht betrunken auf der Straße rumlaufen, was ich persönlich sehr gut finde.
Ja.
Minimiert Unfallrisiko und minimiert auch Stress.
Kriminalität.
Richtig.
Ja.
Ich habe es einmal gesehen, da gab es eine völlig betrunkene Engländerin, die rumgegrölt hat und die haben sie direkt einkassiert.
Okay. Zack.
Ab in die Ausnüchterungszelle und war wieder Ruhe. Ne? Also, da ist halt keine Kriminalität vor Ort, das ist halt schon genial.
Okay.
Aber sonst, es gibt Liquor Stores, du kannst dir einfach eine Alkohollizenz besorgen, das ist einfach nur ein Wisch. Die wollen halt nicht, dass Muslime, also sie sagen halt dann, wenn du dem Islam folgst, darfst du nicht trinken. Also wenn in deinem Pass halt steht, du bist Moslem, dann darfst du auch keine Alkohollizenz haben. Da wir bei 80% Expats haben, also Ausländer, ist das kein Problem.
Okay.
Holst du eine Lizenz, hast in 5 Minuten ready, dann kannst du kaufen.
Sehr schön. Welches sind die 3 Dinge, die du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest?
Progress equals happiness. Ja, heißt also, Weiterentwicklung macht glücklich, niemals Stillstand, wo wir beim Thema sind, einfach offen zu sein und auch mal für neue Dinge. Eben schon gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Ja. Ja,
einfach immer up to date sein, sich Trends anschauen und die Trends nicht einfach wegblenden und sagen, es war schon immer so, es wird auch immer so sein. Also jetzt gerade für die Unternehmer. Und vielleicht der letzte Punkt, das ist, glaube ich, den meisten Menschen bewusst, was wirklich erfüllt, ist zurückzugeben. Mhm. Das ist für uns, für mich und meine Frau beispielsweise, wir sind gerade im, zeige ich dir gleich mal, im Adoptionsprozess, wir adoptieren gerade ein Kind aus Uganda.
Okay.
Wir haben dort schon sehr, sehr lange eine Charity, also wir Kinder auch unterstützen und es gibt halt nichts Schöneres, wenn du das, was du alles aufgebaut hast, teilen kannst mit Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Und das ist wirklich erfüllend.
Da gibt es vor allem Sinn.
Richtig, ja.
Ja. Ja, ich würde sagen, das war ein ganz, ganz toller Abschluss für diesen wunderbaren Podcast und das tolle Interview. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, dass du hier warst, aus Dubai hergeflogen.
Nur für das Interview.
Nur für das Interview, selbstverständlich. Und würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal in Dubai das Ganze machen.
Sehr gerne.
Bei schönem Wetter, Sonnenschein, freue ich mich, dich da auf jeden Fall bald wiederzusehen. Ja, an unsere Zuschauer und Zuhörer möchte ich auch mich bedanken, ganz klar, dass ihr heute dabei wart. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, überall Spotify, Deezer und wo es sonst noch so Podcasts gibt. Ansonsten kriegt ihr noch ein paar Infos in den Shownotes hier zu Fabian und zu all dem, worüber wir heute gesprochen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Ciao.